Also, dass da wirklich auch sowas von offensichtlich gemacht wurde vom Bundesverfassungsgericht. Hört auf, die reichsten Erben des Landes am meisten zu subventionieren. Und die bleiben nicht nur untätig, sondern die machen es sogar noch schlimmer. So, dass mittlerweile die Erbschaftssteuer einfach noch dazu beiträgt, dass die Vermögensschere immer weiter auseinandergeht. Es werden immer mehr Milliarden, die uns durch die Hände gehen, weil wir diese Ausnahmen für Betriebsvermögen eingeführt haben. Mittlerweile sind es mehr als 85 Milliarden Euro. Und es hilft niemanden außer den Allerreichsten. Und dass man sagt, so warte mal, wenn wir das Vermögen also als Gesellschaft zusammen aufbauen, dann sollte es auch nicht nur an die Kinder der Allerreichsten gehen, die halt dann ultra privilegiert sind und überreich sind qua Geburt. Wenn es aber so unverdient ist, dann machen wir das doch aber wenigstens in der Frage gerecht und teilen es.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir über die Schere zwischen Arm und Reich, die heute immer mehr durch Erbschaften und Schenkungen zustande kommt. Mein Gast ist die Ungleichheitsforscherin Martina Linatas. Sie zeigt in Unverdiente Ungleichheit, wie sich das Land in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Erbengesellschaft entwickelt hat, in der nicht die eigene Arbeit, sondern die Geburt in die richtige Familie darüber entscheidet, wer wie viel besitzt. Begünstigt wird das durch eine extrem ungleiche Steuerpolitik, die die Vermögen weniger Überreicher von Generation zu Generation wachsen lässt. Mit Martina Linatas spreche ich über die Ausmaße der Erbschaftslotterie, die Gefahren dieser Entwicklung für unsere Demokratie und Wege aus dem dynastischen Kapitalismus. Ja, ich bin euer Host Lukas Ondreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ja, Martina, erstmal schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Wir wollen über die große Ungleichheit bei den vererbten Vermögen sprechen und darüber, wie uns der Ausstieg aus der Erbengesellschaft gelingen kann. Darüber hast du ein Buch geschrieben und beschäftigst dich damit auch als Ungleichheitsforscherin. Lass mal vielleicht mit dem Big Picture anfangen, Martina. Mhm. Dass wir in der Gesellschaft leben, in der es vor allem auf unsere Herkunft ankommt, ja, welche Chancen wir am Ende im Leben haben, das wird noch immer zu wenig skandalisiert. Ja, das sagst du auch in deinem Buch. Wir erleben ja immer noch, dass so das Narrativ vorherrscht. Wir leben in der Leistungsgesellschaft. Wenn man sich nur genug anstrengt, dann kann man es auch zu etwas bringen. Und jeder ist seines Glückes Schmied. Und wenn man es dann nicht zu was bringt, dann ist man selbst schuld. Ne? Mhm. Du als Ungleichheitsforscherin beschäftigst dich ja wirklich mit der Realität, mit den Fakten. Deswegen vielleicht mal für den Anfang, Martina. Wie sehr leben wir denn in der Erbengesellschaft und nicht in der Leistungsgesellschaft? Und was heißt das?
Ja, das, was du gerade so beschrieben hast, diese Narrative, vor allem dieser Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied, die finde ich ganz, ganz schlimm, weil das einfach überhaupt nicht zutrifft. Also überhaupt erstmal ganz kurz vielleicht, was eine Erbengesellschaft ist. Das ist einfach eine Gesellschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass wir eine extreme Vermögensungleichheit haben und dass diese Vermögen wirklich von einer Generation an die nächste innerhalb der Familie bleiben. Und genau diese Beschreibung trifft auf Deutschland zu wie die Faust aufs Auge. Jetzt, wenn man sich halt Vermögen anguckt, und das mache ich explizit, dass ich mir eher die Vermögen als zum Beispiel die Einkommensungleichheit angucke, dann besteht das immer aus zwei Faktoren. Einmal das, was man sich selbst im Laufe des Lebens aufbaut oder im Laufe des Lebens erwirtschaftet. Und das andere sind die Erbschaften und Schenkungen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie diese beiden Faktoren so nebeneinander gestellt ausschauen, dann stellt man einfach fest, dass mittlerweile Erbschaften und Schenkungen einen Großteil ausmachen. Das heißt, mehr als die Hälfte aller Vermögen in Deutschland besteht eben nicht mehr aus dem, was man im Laufe des Lebens aufbaut, sondern aus diesen Erbschaften und Schenkungen. Und damit sind wir per Definition Stand heute schon wieder eine Erbengesellschaft. Und damit aber auch wieder da, wo wir vor über 100 Jahren waren. Weil wir waren das nicht immer, sondern es war tatsächlich mal so, dass in Anführungszeichen Leistung sich mal mehr lohnte. Mhm.
Hast du da vielleicht mal eine prägnante Zahl? Also wie war das vielleicht im Nachkriegsdeutschland, so im goldenen, in Anführungszeichen, fordistischen Zeitalter des Kapitalismus, wo man so allgemein sagt, okay, Arbeit in der Zeit hat sich gelohnt, da konnte man sich, weiß ich nicht, ein Häuschen erwirtschaften durch seine eigenen Hände Arbeit oder Kopfesarbeit und so weiter. Und also hast du da vielleicht mal eine prägnante Zahl, wenn du sagst, 50% heute oder mittlerweile sogar mehr als 50% des Vermögens gehen auf Erbschaften zurück. Wie war das vielleicht dann vor, keine Ahnung, 40 Jahren.
Ja, vor 40, 50 Jahren sah das Ganze noch ganz schön anders aus. Da war der Anteil von Erbschaften und Schenkungen runtergebrochen auf ein bisschen über 20%. Mhm. So, und was, wenn man sich das so anguckt, das gibt auch eine wundervolle Grafik im Buch. Die Grafiken sind alle von Luzi. die auch Ungleichheit.info mitgegründet hat, da sieht man einfach, dass es eine richtige Talfahrt war. Ne? Also bevor die Demokratie in Deutschland ausgerufen wurde, waren wir bei 45-50% Erbschaften und Schenkung.
Also 1919.
Vor 1919, genau.
Ja, okay.
Und dann ist das Ganze runtergesagt, wirklich so Achterbahnfahrt runter nach den Weltkriegen, bis runter auf 22%. Und dann ist es aber stark wieder angestiegen und vor allem auch in der Phase des Neoliberalismus hat das so richtig an Auffahrt genommen, eben diese Kurve wieder nach oben hin. Und jetzt sind wir bei wieder über 50%.
Mhm. Ja, die Leistungsgesellschaft, eine Lüge. Die Ungleichheit, die wir sehen, ist unverdient. Entsprechend heißt dein Buch auch Unverdiente Ungleichheit. Da stellst du schön anschaulich auch für Otto-Normalverbraucher wie mich den Stand der Debatte da und brichst auch die Zahlen anschaulich runter, was ja auch nicht immer einfach ist. Ne? Es fehlt einem ja oft auch die Vorstellungskraft, weil es hier um Dimensionen geht, die so exorbitant sind.
Ja.
Über das Ausmaß der Vermögensungleichheit, die Gründe und Wege aus der Erbensgesellschaft wollen wir dann auch noch gleich sprechen. Mich hätte aber nochmal interessiert, was sind denn die Folgen aus deiner Sicht dieser extremen Ungleichheit? Denn das ist auch etwas, womit du dich in deinem Buch befasst, wie der Überreichtum einiger weniger gesellschaftlichen Wohlstand gefährdet zum einen,
genau,
die Klimakrise verschärft und unsere Demokratien aushöhlt. Und das ist jetzt hier für den Podcast keine neue These, aber sage ich mal gesamtgesellschaftlich gesehen so, würde manch einer sagen, schon steile These. Ne? Also wir hören ja immer zu, Ungleichheit ist nicht problematisch und Umverteilung schlecht für das Geschäft. Ja?
Mhm.
Also warum wird die Vermögensungleichheit immer mehr zum Problem aus deiner Sicht? Und was passiert eigentlich, wenn wir es nicht schaffen, diese krasse Ungleichheit zu reduzieren?
Ja, vielleicht mal die letzte Frage an den Anfang. Was passiert, wenn wir es nicht schaffen? Dann geht die Demokratie flöten und unser Klima wird absolut verfeuert. Also das sind die beiden Themenbereiche, die mich vor allem interessieren. Ungleichheit ist echt ein riesengroßes Querschnittsthema und ein Querschnittsproblem. Wenn wir es nicht schaffen, Ungleichheit zu reduzieren, dann werden wir auch alle anderen Nachhaltigkeitsziele auf gar keinen Fall erfüllen können. Und da gibt es auch wundervolle Arbeiten zu. Was mich jetzt ganz, ganz konkret interessiert hat, war wirklich die Frage der Demokratie, weil mich das auch am meisten umtreibt. Also nicht nur als Politikwissenschaftlerin, sondern einfach auch als Mensch, der Bock hat auf Demokratie. So, und wenn ich aber sehe, dass die Schere immer weiter auseinanderklafft, dann finde ich, dass wir da einfach, was wir noch hinbekommen müssen, eben halt dieses Zusammenspiel einfach noch greifbarer zu gestalten. Und es gibt unfassbar viele und gute Studien, die dann direkten Zusammenhang auch herstellen zwischen der Gefährdung der Demokratie und der Ungleichheit. Besonders wichtig finde ich zum Beispiel auch die Arbeiten von der Hans-Böckler-Stiftung, die eben zeigt, so dass Menschen in Armut als auch in der Mitte der Gesellschaft zunehmend das Vertrauen in politische Institutionen verlieren. Das ist extrem bitter. Anderer wichtiger Aspekt ist, wie ich finde, dass wir auch wirklich nachvollziehen können, dass einfach auch im Zuge des Neoliberalismus, über den wir bestimmt auch nochmal im Detail weiter sprechen werden, auch einfach nicht nur die Leute sich nicht repräsentiert fühlen, wenn sie nicht zu den oberen 10% gehören, sondern auch einfach wirklich nicht repräsentiert werden. Auch das ist extrem gefährlich. Es ist auch gefährlich, wenn man sich anschaut, wie auch einfach die Macht der Eliten, sei es jetzt die Wirtschaftselite oder seien es aber auch die Überreichen selbst, immer groteskerere und größere Züge annimmt. Wir sehen das besonders krass in den USA, aber ich habe auch Sorge, dass es hier passiert. Ich meine, auch unser künftiger Kanzler Merz ist Multimillionär von BlackRock. Und irgendwie hat mir da auch die Debatte dazu total in Deutschland gefehlt. So, wie möchte denn bitteschön jemand, der ein Vermögen von schätzungsweise 12 Millionen Euro besitzt, sich dann auch noch im Privatjet, aber von sich selber sagt, er glaube, er gehöre zur oberen Mittelschicht, auch nur im Ansatz erahnen können, was die Bedürfnisse von einer Gesellschaft sind, sag ich mal, weiter unten. So, das ist wirklich besorgniserregend. Und besonders krass finde ich aber auch einfach, und deswegen geht es in meinem Buch auch ganz, ganz stark um Erbschaftssteuer und um das Thema Erben ist, wenn wir halt sehen, dass der Beitrag zur Gesellschaft immer weniger zählt, sondern dass immer bedeutender ist, wirklich, hatte ich Glück oder Pech in der Spermalotterie? So, also es kommt ja einfach zunehmend darauf an, in welche Familie ich geboren werde, was ich mir mal für ein Vermögen aufbaue. Und das ist etwas, was mit einer Demokratie nicht einhergeht und nicht klar geht. Das ist das eine Themenfeld. Und das andere ist dann auch das Klima. Ja. So, und das ist, ja, ich weiß nicht, ob du jetzt drüber reden magst oder ob wir das uns auch aufbewahren.
Nee, mach das gerne, weil ich glaube, es gibt so viel zu besprechen und der Klimaaspekt ist super wichtig. Da gibt es ja auch die ökologische Ungleichheitsforschung, mit der hast du dich wahrscheinlich auch intensiv auseinandergesetzt. Auch die Tatsache, dass natürlich die Macht über Unternehmen auf der Kapitalseite bedingt, dass Leute die Macht über Investitionsentscheidungen haben. Ne? Also welchen Weg gehen Gesellschaften eigentlich? thematisiere das gerne noch kurz, weil wir haben, glaube ich, im Verlauf des Gesprächs gar nicht so viel Zeit, das detailliert noch auszuführen.
Okay, gut. Wenn man sich auch einfach anschaut, wir leben in Zeiten, in denen wir eigentlich so vieles zurückschrauben müssten und auch unsere Treibhausemissionen, also CO2, müsste einfach runtergeschraubt werden. Wenn man sich aber anguckt, wer verursacht denn eigentlich die Krise und wer leidet besonders darunter, dann ist es genau umgekehrt, das Verhältnis. Also wir haben auf der einen Seite vor allem Menschen, die besonders vermögend sind und die auch in aller Regel aus dem globalen Norden stammen, die unser Klima verfeuern. Und im globalen Süden sind es die Menschen, die am meisten darunter leiden, aber am wenigsten dazu beigetragen haben. Und ich finde, das eine Beispiel ziemlich stark, wo man, wenn man sich so anguckt mit dem Pariser Klimaabkommen, wäre es rein rechnerisch in Ordnung, wenn jeder Mensch etwa 2 Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr verbraucht. Und dann schaut man sich so an und wenn man jetzt die Weltbevölkerung und die Verteilung und dann stellt man fest, okay, ärmere Hälfte der Weltbevölkerung ist also nicht das Problem. Mhm. Und dann geht man immer weiter hoch und bei dem oberen 10% sind wir dann schon bei fast 30 Tonnen CO2 pro Kopf, bei dem oberen 1% sogar bei über 100 Tonnen. Und wenn man sich dann aber den Lifestyle eines Milliardärs anguckt, und zwar nur den Lifestyle, dann sind wir halt bei sage und schreibe über 32.000 Tonnen beim Klimasünder Nummer 1. Und da sind ja noch nicht einmal seine Investitionen mit einberechnet. Das ist schon echt krass. Und dann kann man immer nur so sich Anekdoten anschauen oder irgendwie, was sie dann halt von sich so preisgeben in Dokus. Und es ist wirklich erschreckend, wenn dann beispielsweise auch Professor Rushkoff irgendwie aufzeigt, dass der eingeladen wurde von 5 Überreichen und anstatt, dass sie sich einen Kopf darüber zerbrechen, wie sie jetzt mal endlich klimafreundlicher vielleicht leben könnten oder wie sie da helfen könnten, fragen sie den, wie sie ihre Luxusbunker weiter ausbauen sollen. So, und ob dann irgendwie die Wachen vielleicht Disziplinarhalsbänder tragen sollten oder ob es doch besser wäre, auf Roboter zu setzen. Also was ist denn das für ein kranker Scheiß? Mhm. Und genauso irgendwie dann auch, wenn das dann heißt, dann da wird einer befragt, auch beim ZDF, so ein Verleger, der Julian Backhaus, ob er sich denn nicht Gedanken darüber mache, weil er einfach halt das Klima sehr viel größer, in sehr viel größerem Ausmaß auch zerstöre. Ob er nicht an die nächsten Generationen denken würde und er sagt einfach so, nö, nach mir die Sintflut. So. Und ich finde, dass man über Klima und Ungleichheit noch viel zu selten gemeinsam auch nachdenkt. Auch im Hinblick darauf, wie wollen wir eigentlich diese ganzen Investitionen, die wir brauchen, in eine ökologische, sozialökologische Transformation auch stemmen. Wer sollte eigentlich auch dafür aufkommen, dass das einfach noch viel, viel mehr besprochen werden müsste? Mhm.
Martina, was sind eigentlich aus deiner Sicht die Gründe, warum dann diese krasse Vermögensungleichheit, du hast gerade schon so ein bisschen die Zusammenhänge beschrieben und die lassen sich nicht leugnen, auch wenn das, glaube ich, in der öffentlichen Debatte so immer noch auch getan wird, die Zusammenhänge von Ungleichheit und Demokratiekrise, ja, also die Ungleichheit ist ja auch ein massiver Nährboden für den Faschismus, den aufsteigenden, den wir erleben.
Absolut.
Aber eben auch den Zusammenhang von Ungleichheit und Klimakrise. Was sind aus deiner Sicht die Gründe, dass da ein Aufschrei ausbleibt? Also da musst du ja wahrscheinlich als WissenschaftlerInnen, die sich damit intensiv beschäftigt, manchmal so denken so, what the fuck, was geht hier eigentlich? Warum wird das nicht mehr thematisiert, mehr als Problem begriffen? Warum reden wir da nicht ständig drüber? Warum reden wir, weiß ich nicht, in Talkshows ständig über BürgergeldempfängerInnen, die vermeintlich faul sind und so weiter und die wir jetzt noch mehr knechten müssen? So, ich meine, der neue Koalitionsvertrag der Pflichtkoalition, der sieht ja genau das vor, Sanktionen. Ja. Die SPD konnte sich nicht durchsetzen mit Steuern auf Vermögen und Erbschaften. Mhm. Was sind so aus deiner Sicht die Hauptgründe, warum das nicht mehr skandalisiert wird, dieser Skandal von Überreichtum, der nun mal ist? Mhm. Und das ist wahrscheinlich vieles, aber vielleicht hast du deine Meinung dazu, was da besonders im Fokus ist. Also ich denke da natürlich an Bewusstsein, an Vorstellungskraft, an Mythen, die uns ständig erzählt wird über das mit der Leistungsgesellschaft. Ne?
Korrekt.
An natürlich organisierte Interessen, ne? Also eine Lobby, eine Unternehmenslobby, wie die Familienunternehmer, sollten wir nicht vergessen. Und vielleicht auch, dass wir es, und das machst du in deinem Buch, dass wir es nicht schaffen, Lernen aus der Vergangenheit zu ziehen, wo das ja auch schon mal geklappt hat mit einer Erbschaftssteuer, die dann auch ordentlich umverteilt hat. Genau, aber was denkst du, was sind die Gründe aus deiner Sicht, warum das nicht, dieser Skandal nicht mehr skandalisiert wird?
Ja, ich glaube, es ist wirklich eine ganze Reihe von Faktoren. Und vielleicht mit der wichtigste sind einfach diese noch immer sehr starken und stark kursierenden Narrative, die einfach nicht mehr als Märchen sind. Also wenn dann eben halt nach wie vor 3/4 in der Bevölkerung an diesen Spruch glauben, dass jeder seines Glückes Schmied sei. Das ist ultra gefährlich, weil das Problem einfach individualisiert und man eben dann strukturelle Faktoren und auch strukturelle Ungleichheiten dadurch einfach ausblendet. Also du bist reich, hast du super gemacht. Du bist armutsbetroffen, selbst schuld. So, das hat damit Politik nichts zu tun. Der andere wichtige Aspekt ist, glaube ich, auch eben dieses Phänomen, dass man sich immer in der Mitte wägt. Das trifft eben nicht nur auf überreiche Menschen zu und dann beispielsweise nicht nur auf einen Friedrich Merz, sondern auch Menschen in Armut glauben, dass sie eher zur Mitte gehören. Na, und wenn halt alle irgendwo glauben, irgendwo in der Mitte zu sein und außerdem on top auch noch glauben, dass es ja ein individuelles Phänomen sei, dann adressiert man das ja nicht an die Politik und sagt, liebe PolitikerInnen, könnt ihr das mal bitte irgendwie halt hier kippen und regeln. Das ist extrem wichtig. Und diese Mythen gilt es erstmal aufzuarbeiten. Und ich würde schon sagen, dass in den letzten Jahren sich extrem viel getan hat, ne? Dass da auch eine immer größer werdende Gruppe halt auch aufzeigt, dass es eben Mythen sind, dass also quasi so dieses Hegemoniale, was den Neoliberalismus ausgezeichnet hat, mittlerweile wirklich extrem viele Risse gekriegt hat. Man spricht dann so schön von Anomalien. Das heißt, wir können aufzeigen, dass da einfach sehr vieles schlichtweg falsch ist, was der Neoliberalismus versprochen hat, nicht eingehalten hat. Und dann braucht es aber eben auch noch diese Bewegung, die dann diese neue Narrative auch die ganze Zeit wiederholt und setzt, und zwar gegen die Interessen, gegen die Lobby des großen Geldes, die natürlich auch ein Interesse am Erhalt hat, am Status quo hat. Und das ist auch etwas, was aufgezeigt wurde, auch in Studien. Warum ist es überhaupt so schwierig eigentlich, die Reichen zu besteuern? Da sind eben halt diese langanhaltenden Kommunikationen von der Lobby des großen Geldes. Und diese Kommunikation, die beinhaltet noch etwas ganz anderes, nämlich eben auch, und das finde ich auch besonders wichtig, und ich glaube, das ist uns in der Breite der Gesellschaft noch nicht klar genug, dass man dann beispielsweise über den Staat als einen Akteur spricht, der einfach möglichst schwach zu sein hat, und über Steuern als einer Last bis hin zu Raub. Und das ist genau das, was ich auch versuche aufzubrechen und was auch sehr viele progressive ÖkonomInnen und überhaupt Leute aus diesem Lager auch versuchen aufzubrechen, zu sagen, so nee, stopp mal, Steuern sind das mächtigste demokratische Instrument überhaupt und darüber müssen wir wieder positiv reden. Also was ermöglichen sie uns alles auch in der Gesellschaft? Weil wenn du generell von Steuern als Raub sprichst oder als etwas Negativen, dann wirst du ja nicht plötzlich sagen, ja, aber bei der Erbschaftssteuer oder bei Vermögensteuer, da sollten wir jetzt mal rangehen. So. Und diese langanhaltenden Kommunikationsstrategien, die beinhalten halt auch, das ist auch wieder so ein Mythos, dass dann nicht die Reichen oder Überreichen adressiert würden, wenn wir eine Vermögenssteuer einführen würden oder die Erbschaftssteuer stärken würden, sondern plötzlich wären wir alle bedroht. Ja, Omas Häuschen wäre weg. Oder das hart erarbeitete Geld, was ich jetzt irgendwie für mein Alter auf die Seite gepackt habe, das würde plötzlich dann einfach an den Staat fließen, der ja sowieso nicht mit den Geldern umzugehen weiß. Also da muss man einfach noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben. Und wenn man sich mal aber anguckt, dass tatsächlich ja Ungleichheit als Thema erst in den letzten 10 Jahren so richtig thematisiert wird, salonfähig wurde, würde ich schon sagen, dass wir ziemlich weit gekommen sind. Und immer mehr auch darüber gesprochen wird, dass mittlerweile beispielsweise dann auch in so Polit-Talk-Sendungen, so grässlich die auch sind, mittlerweile nicht mehr nur lauter neoliberale Leute sitzen, die sich freundlich auf die Schulter klopfen, sondern dass da auch mehr Debatten tatsächlich entstehen.
Ja, ich glaube, alles fängt auch mit dem Problembewusstsein an. Deshalb vielleicht lass mal über Vermögensungleichheit in Deutschland sprechen. In kaum einem anderen westlichen Land ist Vermögen so ungleich verteilt wie hier, Tendenz steigend. Ich kann mal drauf schauen, wer ist eigentlich hier reich, superreich, wer ist hier Mitte, wer ist arm. Ja. Das ist, ich hatte es ja schon erwähnt, gar nicht so einfach, dass, und wir hatten das schon immer mal wieder im Podcast, und dann wird dann mit Zahlen um sich geschmissen.
Ja, das kann ich auch.
Das kannst du auch, das tust du auch in deinem Buch, und ich möchte dein Buch auch allen ans Herz legen, da kann man das nochmal nachlesen. Aber hier in so einem Podcast, musst du dir jetzt vorstellen, jetzt hören die Leute das und haben irgendwie das, was du vor 2 Minuten gesagt hast, schon wieder nur so in irgendeinem Hinterstübchen im Kopf, ne? Mhm. Und gerade so bei diesen Zahlen ist es ultra schwierig, das wirklich in den Kopf zu kriegen. Und meine Vorstellung ist so, das, was die Leute hier hören, das sollen die irgendwann am Stammtisch oder gegenüber dem Onkel dann auch so raushauen können. So.
Ja, guter
also,
Ansatz.
Wie würdest du denn so quasi die Vermögensverteilung möglichst einfach in Deutschland beschreiben? Ich weiß nicht, ob man da vielleicht vom gesamten deutschen Nettovermögen mal ausgehen sollte und wie das verteilt ist, aber vielleicht auch irgendwie anders. So, also wie ist der Kuchen verteilt?
Ja, übrigens das mit dem Kuchen, das Bild, das habe ich ja entdeckt erstmals bei Ludwig Erhard, Wohlstand für alle von 1957. Deswegen rede ich nicht so gerne.
Fuck, stehe ich in den Schuhen von Ludwig Erhard?
Ja.
Das wollte ich niemals.
Da heißt es dann tatsächlich so irgendwie, dass es klüger wäre, wenn wir halt einen größeren Kuchen backen und man darf jetzt da nicht irgendwie und die Verteilung des Kuchens darum geht, sondern ist das halt so ein Nullsummspiel, ne? Weil es gibt nur diesen einen Kuchen, aber man will eigentlich auch am Rezept arbeiten, dass es größer wird. Nee, ganz frei mache ich mich davon ja auch nicht, benutze ich auch. Naja, genau das, was du gerade gesagt hast, Überreichtum ist so extrem, dass es eigentlich schwierig ist, sich das auch nur überhaupt vorzustellen. Deswegen finde ich, es ist immer wichtig, eine weitere Dimension mit reinzuholen. Also nicht nur dann im Bereich des Monetären von Geld zu bleiben, sondern entweder man kann das über Zeit machen oder über Distanz. Und ich fand das total klasse, als Oxfam vor einiger Zeit mal auf Instagram so eine Umfrage gemacht hat, um halt auch das Bewusstsein zu schärfen. Da haben die gefragt, jetzt stell dir vor, du kriegst jeden Monat 1 Million Euro geschenkt. Ja, jeden Monat 1 Million Euro fließen auf dein Konto. Wie lange brauchst du, um so viel Vermögen zu haben wie die reichste Person Deutschlands?
Keine Ahnung, 1000 Jahre.
Ja, schon mal nicht schlecht. Deren Antwortmöglichkeiten waren 34 Jahre, 340 Jahre, 3400 Jahre.
Okay.
Und die richtige Antwort ist, 3400 Jahre müsstest du jeden Monat, das ist doch unvorstellbar, jeden einzelnen Monat 1 Million Euro bekommen. Und dann habe ich drüber nachgedacht, dachte mir so, stimmt doch gar nicht. Dieses Rennen ist nicht zu gewinnen. Weil wenn wir hier jeden Monat 1 Million kriegen würden, würden pro Jahr dann also 12 Millionen kriegen. Der reichste Mensch Deutschlands, Dieter Schwarz, Einzelperson, hat ja aber ein Vermögen von über 40 Milliarden Euro. Wenn man da eine ganz niedrige Rendite draufsetzt, also was kriegt er eigentlich halt für passives Einkommen, dann kriegt er ja jährlich nicht 12 Millionen, sondern etwa 3 Milliarden Euro, die halt immer noch weiter on top kommen. Das heißt, während wir dann also denken, so jetzt holen wir dich auf, in über 3000 Jahren können wir das sowieso vergessen, total. Das Rennen ist nicht zu gewinnen. Aber ein Beispiel, das ich noch viel lieber benutze, ist eins, das habe ich von Markus Grabka geklaut. Ich bin Pole, ich darf das. Und der Markus Grabka, der ist Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und der hat ein wunderbares Beispiel aufgezeigt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass 1 Zentimeter 50.000 Euro entspricht. Und dann hast du so ein DIN A4-Blatt vor dir, kannst es auf den Tisch aufstellen und dann ist es vom unteren Rand bis zum oberen Rand, jeder Zentimeter sind 50.000 Euro. Also hast du 1,5 Millionen Euro auf diesem Blatt Papier. Und 99% aller Deutschen können auf diesem Blatt Papier irgendwo abtragen, wie viel Vermögen sie haben. Ich weiß ja nicht, wie viel du besitzt, so. Ich bin da eher im unteren Zentimeter.
Können wir gleich drüber sprechen, ja.
Ja.
Ob wir zur Mitte gehören zum Beispiel, wir beide, oder nicht?
Ja, bei Vermögen vielleicht nicht unbedingt. Genau, und jemand, der 1,5 Millionen hat, ist am oberen Blattrand, also ein Mensch mit Haus und mit guten Einkommen, wo schon was auf die Seite gepackt wurde, ist vielleicht irgendwo in der Mitte dieses Blattes. Und dann ist die Frage, ja, okay, wenn jetzt 99% aller Deutschen auf diesem Blatt Papier sind, wie hoch über diesem Blatt Papier sind die reichsten Deutschen wohl? Ist es jetzt 1 Meter? Ist es bis an die Decke ran? 100 Meter? Und dann sich vorzustellen, nein, es sind mindestens 10 Kilometer, vielleicht sogar 20 Kilometer. Ist einfach irre, weil 10 Kilometer ist die Höhe, auf der Flugzeuge unterwegs sind. Da oben ist der Überreichtum der reichsten Deutschen.
Da kitzeln die Privatjets das Papier.
Korrekt. Und aus diesen schönen Privatjets, deren Flüge ja auch immer weiter zunehmen, können uns diese Überreichen am Boden einfach nicht erahnen und auch unsere Lebensrealitäten nicht erahnen und wir deren auch nicht.
Ja, da oben fliegen Susanne Klatten und Stefan Quandt, die BMW-Erben, die Gründer Dieter Schwarz oder vielleicht auch die reichste Familie Deutschlands, die Pharma-Riesen Böhringer. Bei denen weiß man nicht so genau, wie viel sie haben, aber sehr viel. Naja, wie du schon sagtest, ein Problem in der Debatte ist auch, dass diese Milliardäre so weit weg sind von unserer Lebensrealität und dann vergleichen wir uns am Ende untereinander auf dem ersten Blatt Papier maximal.
Ja.
So, da sieht man irgendwie, da hat jemand geerbt aus der Familie, konnte sich, weiß ich nicht, in irgendeiner Großstadt eine Wohnung kaufen und so weiter und man guckt da ganz neidisch hin und sagt so, oh fuck, so ich krebs hier rum mit meinem Einkommen, bin jetzt in meinem Fall irgendwie das 8. Kind in der Familie, da ist nicht viel zu erben so, ne, und man merkt ja so, das ist heutzutage nicht mehr möglich, selbst wenn man ein Hausprojekt mit Leuten machen will, jetzt gerade hier in so einer teuren Region wie Konstanz, da wirklich dann auf das Startkapital zu kommen ohne Erbschaften, um da zum Beispiel so ein Hausprojekt umzusetzen mit Leuten. So, das ist was uns so auch als Lebensform vorschwebt und ist kaum möglich so. Und jetzt gehöre ich noch zu den privilegierten Leuten, die so viel auf der hohen Kante haben, dass es kein Problem ist, wenn die Waschmaschine kaputt ist. So, dann kaufe ich halt eine neue, so, ne? Genau, aber wie viel Vermögen muss ich denn haben, um in Deutschland dann zu dieser ominösen Mitte zu zählen? Also ich meine, bei Einkommen ist nochmal was anderes so. Ich glaube, der Schnitt liegt ja so bei 2.800 Euro netto in Deutschland, was das Einkommen angeht. Da liege ich, glaube ich, ziemlich in der Mitte. Aber wenn wir jetzt mal auf die Vermögen schauen, und da schauen wir ja zu wenig drauf, es wird ja tatsächlich immer mehr auf Einkommens- und progressive Einkommensbesteuerung geschaut. Wo muss ich da liegen, um zur Mitte zu gehören, dieser ominösen?
Ja, diese ominöse Mitte, die liegt, da muss man auch nochmal unterscheiden. Und ich finde, das sollte man auch häufiger tun. Das machen wir auch in der Wissenschaft zu wenig, nochmal zwischen West- und Ostdeutschland unterscheiden. Und das sogenannte Medianvermögen, also wenn man die ganze Bevölkerung einfach teilt in eine ärmere und in eine reichere Hälfte, dann liegt das im Schnitt in Deutschland bei etwas über 100.000 Euro und dann aber eben halt in Westdeutschland bei etwas über 120.000 Euro und in Ostdeutschland nur bei etwas über 40.000 Euro. Das heißt, wir haben auch da ein extrem großes Gefälle. Und das bestimmt nicht, weil die Leute im Osten einfach faul waren, sondern und auch nicht nur, weil die damals einfach in der DDR gelebt haben, sondern auch das waren wieder politische Entscheidungen, die damals getroffen wurden, wo es nach der Wiedervereinigung quasi zum Ausverkauf der DDR kam, durch die Treuhand auch, und die Leute einfach nicht mithalten konnten, als dann eben deren Vermögen einfach an die Meistbietenden verschachert wurde. So, also da ist die Hälfte.
120.000 ist das im Westen?
Genau, das sogenannte Medianvermögen, bis in über 120.000 Euro.
Okay, das, was ich auf der hohen Kante habe, ist ein Viertel davon.
Ja, aber das Ding ist auch tatsächlich, dass man bei Vermögen auch noch sehr, sehr stark mit einberechnen müsste, eigentlich auch, zu welcher Kohorte du gehörst. Also jüngere Menschen, wenn sie nicht gerade, wie gesagt, großes Glück in der Spermalotterie hatten, du baust dir Vermögen im Laufe des Lebens ja durchaus auch noch selber auf. Das heißt, es ist auch nur üblich und logisch, dass du auch am Ende deines Lebens ein höheres Vermögen haben wirst. Und zwar zum Ende auch deines Berufslebens eher als zu Beginn.
Ja, ist richtig.
So, das ist halt noch ein bisschen anders als dann bei Einkommen, was dann ja monatlich reinkommt. Aber auch das steigert sich ja zum Beispiel im Laufe des Lebens häufiger.
Ja, ich liege da für mein Alter mit einem Viertel wahrscheinlich im Vermögensmedian. Bin jetzt so 10 von 40 Jahren in Lohnarbeit, könnte also noch auf das Medianvermögen kommen. Oder auch nicht, denn bei mir hat gerade die unbezahlte Sorgearbeit angefangen und das knallt natürlich rein. Und ich habe auch immer weniger Bock auf Arbeit, muss ich gestehen. So, also als noch zum Berufseinstieg, kann mir in Zukunft also nur Teilzeit vorstellen. Also das könnte auch noch eine Auswirkung haben aufs Vermögen.
Mhm.
Und bei mir ist auch noch die Rente, die sieht nicht so doll aus. So als Selbstständiger habe ich da bisher zu wenig reingeschoben. So viel zu meinen Vermögensverhältnissen.
Ja.
Aber was gesamtgesellschaftlich klar ist, denke ich, ist, wie extrem die Vermögensungleichheit ist. Die obersten 10% haben auf jeden Fall mehr als die Hälfte der Vermögen, dann mit den One-Percenters an der Spitze. Und dann gibt es eine kleine Mitte und dann kommt die untere Hälfte der Bevölkerung, bei denen kaum Vermögen existiert und im untersten Viertel sogar gar kein Vermögen oder sogar Schulden. Da gibt es dann natürlich große Überschneidungen auch zu Erwerbsarmut und Erwerbslosigkeit, ist ja klar.
Mhm.
Aber jetzt ist es natürlich so eine Sache mit diesen krassen Milliardenbeträgen bei den Überreichen. Das ist ja auch alles irgendwo Betriebsvermögen.
Das Allermeiste, ja.
Genau, wir sehen es ja jetzt quasi in den USA, wo wir diese wahnsinnige Zollpolitik von Trump haben. So. Und jetzt sind auch so erste Brüche in diesem Bündnis aus neoliberalen Faschist Elon Musk und Politfaschist Trump. Denn dem Musk gehen durch natürlich diese Wirtschaftspolitik, die da betrieben wird. Ja, also der hat natürlich am Anfang mit seiner komischen Government Efficiency Agency super Spaß gehabt, weil er irgendwie andere platt machen kann, den Staat platt machen kann und auch irgendwie seinen eigenen Unternehmen, die ja auch mehrheitlich durch den Staat finanziert sind, wie SpaceX zum Beispiel, ne, dann da schön vielleicht auch noch reinbuttern kann.
Mhm.
Aber wir sehen ja einen massiven Kurseinbruch bei Tesla gerade so. Also irgendwie auch weltweit gesehen haben die Leute keinen Bock mehr da drauf. So. Die wittern ja auch irgendwo, sind ja nicht blöd. Das ist ein Fascho, der einen Nazi-Gruß macht und so. Das,
ja.
Und daran sieht man so, ne, dass das ja alles auch eben Betriebsvermögen ist und an den Aktienmärkten auch einfach nur die Idee davon, dass das Unternehmen so viel wert ist. Ne? Deswegen hätte mich nochmal kurz interessiert, weil du jetzt schon passives Einkommen angesprochen hast. Das ist, glaube ich, auch was interessant ist, weil viele von uns ja auch so einen Traum haben, so, ein Leben als Rentier und irgendwie rumchillen wäre nicht so schlecht. Wir wollen ja eigentlich auch in der klassenlosen Gesellschaft leben, wo Arbeit so verteilt ist, dass wir alle weniger arbeiten und die Reichen auch mitarbeiten. Und so ist es de facto ja nicht. Also wie viel Cash in der Hand haben die Überreichen in Deutschland, wie viel passives Einkommen, dass sie nicht arbeiten müssen? Oder anders gefragt, wie viele Leute haben das Vergnügen in Deutschland, nicht arbeiten gehen zu müssen, weil sie einfach nur von dem passiven Einkommen leben können? So, ne?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dass Elon Musk und Donald Trump jetzt irgendwie so auseinandergehen. Ich habe mich was anderes noch gefragt und auf die Idee kam ich über Robert Reich, so ein Demokrat aus den USA, der gesagt hat so, ey Leute, was jetzt losgeht hier, ist der Ausverkauf des Staates und die Libertären sind dabei wirklich den Siegeszug auch einfach durchzuziehen. In dem Sinne, dass wenn jetzt eben halt alles einbricht, am Ende einfach die Oligarchen das komplett aufkaufen können.
Mhm.
Also meinetwegen gehen jetzt irgendwie Aktien flöten, aber das kannst du auch noch alles schön verteilen und am Ende des Tages ist der Staat sowas von bankrott und im Arsch. Also das ist, weißt du, ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass da die beiden miteinander dann auf Kriegsfuß stehen, Trump und Musk, sondern ich bin mal gespannt, was da eigentlich noch für eine perfide Geschichte noch dahinter steckt, weil Donald Trump ist unberechenbar, aber er ist nicht dumm.
Hm.
So, schauen wir mal.
Ja, stimmt. Kettensäge an den Staat legen, um private Macht voranzutreiben, das ist auf jeden Fall Ziel von libertären Rechten wie Musk und dafür werden vielleicht auch kurzfristig Gewinneinbußen in Kauf genommen. Und dann hat es natürlich auch noch eine geopolitische Dimension, dieser Handelskrieg mit China, wo die Amerikaner auf den Abstieg als globaler Hegemon irgendwie reagieren und dann mal den Freihandel abräumen und durch so einen knallharten, ja, Merkantilismus das Recht des Stärkeren abräumen. Aber zu den Motiven und Widersprüchlichkeiten dieser Wirtschafts- und Außenpolitik unter Trump muss ich mal einen eigenen Podcast machen, auf jeden Fall. Mhm. Was mir in dem Kontext hier nur wichtig war, war, dass das ein Beispiel dafür ist, dass die Vermögen des obersten Prozents eben vor allem Betriebsvermögen sind, nicht Cashvermögen. Deswegen, wie sieht es eigentlich mit dem Cashvermögen aus?
Ja, die Rentiers in Deutschland, das ist eine ganz schön krasse Zahl. Also es wird ja sehr gerne gerade nach unten getreten, ne? Die Leute, die einfach keine Leistung bringen. Und dann haben wir aber, dann wird in aller Regel nicht von denjenigen gesprochen, die gar keine Leistung bringen müssen, um einfach von ihrem passiven Einkommen zu leben, den sogenannten Rentiers. Und das sind in Deutschland tatsächlich über 800.000 Menschen. Mhm. Also einfach mal knapp das Reste 1%, die einfach eher von ihrem passiven Einkommen leben können als von ihrer Lohnarbeit. Und je weiter du nach oben gehst in der Verteilung, in der Vermögensverteilung, desto mehr trifft das zu. Also dann geht's nicht darum, was du da halt für einen Stundenlohn bekommst, weil du in irgendeinem tollen Aussichtsrat sitzt, sondern du besitzt einfach Betriebsvermögen. Menschen arbeiten für dich im Betrieb. Du hast einfach ein großes Aktienportfolio. Ich meine, das ist ja auch total krank. Eine Zahl, die ich unfassbar finde, ist, dass nur 141 Familien in Deutschland die Hälfte allen Aktienvermögens besitzen. So, das kriege ich immer noch nicht so ganz verdaut. Ja, so sieht's aus.
Ja. Über 800.000, krass. Ich habe das jetzt gerade nochmal gegoogelt. Es gibt, glaube ich, so etwas über 900.000 Langzeitarbeitslose in Deutschland. So gegen die wird ja auch gerne getreten, so, ne? Mhm. Und das ist so ziemlich paritätisch, ne?
Ja. Es ist auf derselben Höhe. Ja, ich glaube, die Rentiers waren irgendwas um die 870.000. Ich will jetzt nicht lügen, aber na, es schwankt dann ja auch natürlich.
Die Zahl ist in deinem Buch auf jeden Fall. Das können die Leute nachlesen.
Ja, in meinem Buch ist die Zahl von 872.000 Euro. Das sind jetzt die Daten vom letzten Jahr. Genau. Und auf etwa derselben Höhe hast du halt auch die Langzeitarbeitslosen. So und ja.
Enormes Arbeitskräftepotenzial im Ökosozialismus, darf man nicht vergessen.
Ja.
Aber das sind wahrscheinlich die meisten recht alt oder so.
Also ja. Sie sind meistens recht alt und man muss auch noch dazu sagen, genau, weil je älter du bist, desto vermögender bist du auch. Also auch die MillionärInnen. Es gibt eine wunderbare Studie, die guckt sich die unter einem Mikroskop an, so heißt die Studie tatsächlich. Und die stellt halt fest, dass es vor allem alte weiße Männer aus Westdeutschland sind. Also auch das Alter spielt natürlich eine Rolle. Ja. Wobei, nur um, ne, jetzt, um da auch fair zu bleiben, es ist zwar so, dass dann zwar die passiven Einkommen entscheidender sind, aber dass diese Leute durchaus auch noch einem Job nachgehen. Ne? Hm. Also dann beispielsweise Positionen bekleiden in Aufsichtsräten, so in etwa.
Ja, Leute wie Joe Kaeser und so, ne? Mit denen hast du ja auch für deine Recherchen gesprochen, oder?
Genau. Ich weiß, Joe Kaeser, weiß ich jetzt nicht genau, wie viel Vermögen er hat, aber auf jeden Fall...
Hat er dir nicht erzählt?
Nee, ich habe ihn aber auch nicht danach gefragt. Über Geld spricht man doch nicht.
Muss doch die zweite Frage sein nach dem Hallo, wie geht's? Und wie viel auf deinem Konto?
Erzählen Sie doch mal, ne? Nee, aber genau, man muss ja auch wirklich unterscheiden, das habe ich auch gemacht im Buch, zwischen den Leuten, die einfach nur reich sind und die Leute, die tatsächlich einfach mächtig sind. Ne? Also Michael Hartmann, ich würde sagen, der Elitenforscher Deutschlands schlechthin, der unterscheidet ja auch zum Beispiel Elitengruppen und unterscheidet nach den Positionen und sagt, dass zum Beispiel die Wirtschaftselite mächtiger ist als die politische Elite. Hm. Und zur Wirtschaftselite zählen all diejenigen, die dann eben halt in den wichtigsten Positionen, so als Vorstandsvorsitzende beispielsweise, oder wenn sie für Finanzen zuständig sind, von den größten Unternehmen des Landes. Genau, mit denen durfte ich reden.
Ja.
Hat Spaß gemacht.
Darfst du vielleicht doch gleich noch eine Anekdote erzählen, aber weil du es selbst schon angesprochen hast, du verwendest ja den Begriff überreich, mhm. ne? Der Begriff superreich wird ja gerade auch ganz gern verwendet. Wo ist denn da für dich die magische Grenze? Also ab wann kippt Reichtum quasi in dann auch den krassen Einfluss? Also ich muss hier keine Illusion machen, dass jemand wie Dieter Schwarz, Susanne Klatten und Co., dass die einflussreich sind. Haben wahrscheinlich vielleicht eine Standleitung zu Friedrich Merz, I don't know. Ja, ist jetzt von mir mal so dahergesagt. Ne? Mhm. Aber du hast ja auch schon von Multimillionären gesprochen. Ne? Das ist ja auch nicht zu knapp. So, und wo ist da für dich die magische Grenze? Und die ist bestimmt nicht irgendwie bei den Leuten, die hier am Bodensee ein Haus von einer Millionen erben und das vielleicht verkaufen.
Nee.
Ne, so, sondern die ist irgendwo im Multimillionärsbereich. Genau, aber wo ziehst du da die Grenze und welche Gründe sprechen dafür, dass man dann irgendwie auch von politischem Einfluss sprechen kann und Wirtschaftselite?
Genau, ich spreche gerne von Überreichtum in Anlehnung an die wunderbare Arbeit von Martin Schürz. Der ist Ökonom an der Österreichischen Nationalbank als auch Psychoanalytiker und hat dieses gleichnamige Buch über Rechnung beschrieben. Und ich finde es so klasse, weil wenn man sich das auch anguckt, es gibt eigentlich keine Definition für Reichtum. Wir haben eine Definition von Armut. Das machen wir auch noch am Einkommen fest, sagen so, okay, 60% des Medianeinkommens, da sind dann eben halt die armutsbetroffenen Menschen. Mhm. Aber wer ist eigentlich reich? Und ganz kritisch finde ich es dann halt zu sagen, und wenn jemand besonders reich ist, dann sprechen wir von Superreichtum. Das klingt für mich so ein bisschen nach Superhelden, weil wir das auch glorifizieren. Ich glaube auch, das ist Teil des Problems, dass wir immer noch ja quasi bewundernd aufblicken zu denjenigen, die so viel Vermögen haben. Und ich finde diese Debatten darum auch wichtig und ich provoziere auch gerne mit dem Begriff, dass ich dann einfach nicht superreich sage, sondern überreich und dann halt bei einigen Leuten knackt es dann so im Hirn und die sagen, Moment mal, warte, was? Und dann soll ich das definieren, ne? Und ich denke mir so, ja, definieren Sie für mich doch bitte Superreichtum. Hm. Also es gibt's auch nicht, aber vielleicht sollten wir einfach häufiger darüber sprechen und vor allem, wenn man sich anguckt, was das für negative Folgen hat für unsere Demokratie, für unser Klima, würde ich zumindest schon mal sagen, gesetzt ist definitiv, dass es nicht super ist, sondern ein Überreichtum ist. Genau, und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das, die Grenze zu ziehen. Martin Schirz sagt zum Beispiel auch, es wäre eigentlich eine gesellschaftliche Debatte und ich möchte mir da persönlich auch nichts anmaßen, zu sagen, da sollte jetzt die Grenze gezogen werden. Ich fände es klasse, wenn wir es schaffen würden, darüber gesellschaftlich zu debattieren. Hm. Ingrid Robbins spricht den Limitarismus dann auch von verschiedenen Grenzen, die man ziehen könnte, auf Ebene von Privatvermögen oder auf Ebene von Betriebsvermögen. Dann könnten es 2 Millionen oder 10 Millionen sein. Andere sprechen, gerade wenn man sich das so anguckt, Statistiken oder dann eben, wenn halt solche Reports rauskommen, wer hat wie viel, dann wird vor allem, wenn man von den Menschen, die über 100 Millionen Euro besitzen, aus den ultra high net wealthy people, in der deutschen Übersetzung ganz häufig die Superreichen gemacht. Und das sind in Deutschland etwas mehr als 3.300 Leute. So, und da spätestens, aber wirklich allerspätestens, sollte die Grenze gezogen werden.
Ich glaube, es spricht viel dafür, dass es keine Milliardäre geben sollte.
Ja. Billionaires should not exist.
Ja. So viel ist klar. Aber es lohnt auch einen Blick, was so Multimillionäre angeht, lohnt auch einen Blick zurück in die Geschichte. Und das tust du ja auch in deinem Buch. Mhm. Denn da haben sich die Grenzen davon, was wir als Gesellschaft als akzeptabel irgendwie ansehen, ne, ja auch krass verschoben im Vergleich zu, weiß ich nicht, 1919 oder sonst was. Ne? Mhm. Also oder auch wenn man so reinschaut in die Unternehmensetagen, ne, in die Führungsetagen, was da Leute x-fach mehr verdienen als einfache Angestellte, in Anführungszeichen. So, da haben sich irgendwie gesellschaftlich auch nochmal Grenzen verschoben und da lohnt sich vielleicht auch nochmal in die Geschichte zurückzuschauen und zu sagen, hey, warum sehen wir es eigentlich heute als akzeptabel an, dass Leute, weiß ich nicht, 100-mal mehr verdienen im Jahr?
200-mal, ja. 300-mal in den USA auch. Also es ist einfach nur, es ist eine absolute Pervertierung. Und das hat auch sehr, sehr stark auch hier wieder mit ganz vielen falschen Erzählungen, also wirklich mit Mythen zu tun. In den Wirtschaftswissenschaften spricht man so schön von der Grenzproduktivitätstheorie, wo man davon ausgeht, dass dann halt die CEOs eben diejenigen sind, ne, also die Vorstandsvorsitzenden, die dann ja einfach so viel mehr Erträge reinbringen für das Unternehmen und es ist gerechtfertigt. Und dann ist da wieder auch da wieder so dieses Glorifizierende, da diese eine Person an der Spitze, die ist so toll, die hat sich das auch echt verdient. Ne? Also hier auch wieder die Anführungszeichen bei verdient. Hm. Und früher war das normal, dass man gesagt hat, das 20-fache ist okayisch und jetzt sind wir halt beim 200-fachen. Und deswegen finde ich aber auch diesen Blick in die Geschichte so grandios. Also ich war ehrlicherweise weder im Bachelor noch im Master historisch interessiert und habe das dann aber in meiner Doktorarbeit gemacht und es hat so unfassbar gut getan, den Blick in die Vergangenheit zu werfen, weil man nicht nur daraus Lehren ziehen kann, sondern auch vor allem halt auch merkt so, okay, es geht auch wirklich anders und es ist gar nicht so lange her und was braucht es eigentlich, um diese Veränderungen halt auch voranzubringen?
Ja, voll. Vielleicht können wir gleich noch über die Geschichte der Erbschaftssteuer sprechen, Martina, das machst du nämlich auch in deinem Buch, die nämlich bis heute immer weiter zum zahnlosen Tiger verkommen ist, sodass auf große Vermögen effektiv keine Steuern anfallen, wenn sie vererbt werden. Mhm. Aber vielleicht können wir erst nochmal auf die Herkunft der Milliardärsvermögen in Deutschland schauen, die ja von Generation zu Generation weitergegeben werden und wovon die meisten auch schon sehr, sehr alt sind, ja, einige auch verstrickt in die Nazi-Herrschaft. Mhm. Du schaust da auch in deinem Buch drauf auf die Herkunft der größten Vermögen in Deutschland. Was stellt man denn fest beim Blick in die Geschichte da?
Ja, wenn man sich jetzt aber halt ganz konkret auch anguckt, Moment mal, woher stammen überhaupt diese ganz, ganz großen Vermögen in Deutschland? Dann stellt man fest, die meisten Vermögen sind ganz schön alt. Und auch wenn man sich anguckt, die Milliardärsvermögen, ich hatte ja am Anfang die Zahl genannt, mehr als die Hälfte aller Vermögen in Deutschland sind Erbschaften und Schenkungen. Bei Milliardärsvermögen trifft das auf 4 von 5 zu. Mhm. Also ja, wir haben auch diese Erzählung, wie beispielsweise von Dieter Schwarz, der Lidl gegründet hat und groß gemacht hat. Trotzdem würde ich aber nicht zustimmen dem, dass er ein Selfmade-Milliardär ist. Niemand ist Selfmade, sondern es ist ein Wohlfahrtsstaat, in dessen Strukturen er das Ganze aufbauen konnte. Und das ist halt Betriebsvermögen und das haben einfach sehr, sehr viele Menschen mit aufgebaut. Genau, und aber jetzt, wenn man sich halt anschaut, wer ist denn noch so in der Reichenliste vertreten, dann stellen wir fest, das sind sehr viele Menschen. David de Jong hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Braunes Erbe. Und ich finde, noch treffender ist der Originaltitel Nazi-Billionaires. Ja, also Nazi-Milliardäre. Mhm. Weil einfach sehr vieles tatsächlich noch aus der Nazi-Zeit stammt und diese sehr vermögenden Industriellen und die Banker damals nicht nur Profiteure des Zweiten Weltkriegs waren, sondern den auch überhaupt ermöglicht haben. Die haben mit sehr, sehr großen Spenden dazu beigetragen, dass Hitler überhaupt es geschafft hat, damals Wahlkampf zu führen und auch überhaupt dann am Ende auch die Macht zu übernehmen. Und in Teilen ist es aber auch noch tatsächlich noch aus der Kolonialzeit. Das heißt aber auch, und dann finden wir beispielsweise bei Böhringer und von Baumbach auch noch Adelsgeschlechter. Also da ist irgendwie auch etwas komplett schief, so wenn man sich anguckt, Moment mal, wollen wir nicht eigentlich Leistungsgesellschaft sein? Und wie ist das mit der Aufarbeitung von Verantwortung? Und einerseits möchte man die Verantwortung dafür nicht übernehmen, aber das Geld nimmt man gerne. Na, Klaus-Michael Kühne zum Beispiel, der ist ja auch genauso ein Fall, wo sein Vater und sein Onkel daraus Profit geschlagen haben, dass jüdische Menschen deportiert wurden. Die haben dann deren Möbel aus verschiedenen Ländern nach Deutschland verfrachtet. Das war die M-Aktion, M für Möbel, über 70.000 JüdInnen. So, und haben damals das Ganze überhaupt begonnen. Und dann hat Klaus-Michael Kühne das Ganze auch aufarbeiten wollen und hat aber, wie es scheint, so wurde zumindest berichtet, diese Studie, die damals dann auch angefertigt wurde, einfach wieder verschwinden lassen. Wohl auch mit der Bemerkung, mein Vater war kein Nazi. Obwohl das aber so von anderen Seiten aufgearbeitet wurde.
Ja, Leute, danke, dass ihr dabei seid. Ich möchte die kurze Pause hier nutzen für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock. Ich habe, no pun intended, nicht so viel Vermögen, dass ich den Podcast einfach mal so on the side machen kann. Ich bin tatsächlich auf euren Support angewiesen, dass ich ein stabiles Auskommen habe für die Zeit, die ich hier reinstecke. Wenn du noch nicht als Fördermitglied dabei bist, dir dieser Podcast gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann mach doch jetzt mit. Das geht schon ab 3 € im Monat. Du ermöglichst dadurch meine Arbeit am Podcast, dass ich den auch kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann. Du ermöglichst auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin, die unterstützen wir mittlerweile auch. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Martina Lenatas abzustauben, Unverdiente Ungleichheit. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Ungleichheitsforscherin Martina Lenatas.
Martina, danke dir für die Einblicke. Vielleicht können wir mal schauen, wie das heute mit den Erbschaften eigentlich ist. Vielleicht auch mit den Gesamterbschaften. Das sind ja, glaube ich, so 400 Milliarden Euro im Jahr, die vererbt oder verschenkt werden. Mhm. Das ist, glaube ich, so der Bundeshaushalt, ja. So etwa von der Größenordnung.
Kommt ungefähr hin.
Also jede Menge, ne? Und du hast schon gesagt, 50% des heutigen Vermögens gehen auf Erbschaften oder Schenkungen zurück, dass wir in der Erbengesellschaft leben. Also von diesen 400 Milliarden, was fließt da eigentlich durch Steuerpolitik dann auch an den Staat? Und was geht aufgrund bestimmter Steuerprivilegien oder einer bestimmten Steuerpolitik dann eigentlich easy dann weiter an die Kinder? Gerade so, sagen wir mal, wenn wir von den großen Vermögen sprechen, gerade wenn man irgendwie eine gewisse Sphäre guckt, bei vielen Millionen oder bei Milliarden, da ist es ja schnell auch so, dass das komplett steuerfrei dann rüberwandert.
Genau, wenn man sich das anschaut, 400 Milliarden Euro, das ist auch nur eine Schätzung. Wir wissen es nicht ganz genau, aber das ist eine gigantisch große Summe. Wir haben eine Erbschaftssteuer. In der Theorie ist die sogar progressiv angelegt. Das heißt, je mehr man erbt, desto mehr Steuern müsste man eigentlich darauf zahlen. Aber eigentlich ist es ein schönes Wort. Und wenn man sich dann anguckt, was ist der sogenannte effektive Steuersatz, also von diesen 400 Milliarden Euro, wie viel gehen am Ende an Steuern wirklich in die Kassen, in die Landeskassen, die Erbschaftssteuer ist eine Landessteuer, dann sehen wir, es sind jedes Jahr so etwa 2 bis maximal 3%. Das ist also wirklich sehr wenig. Zur Steuer veranlagt wird ein größerer Batzen, aber es ist einfach so, dass extrem viel überhaupt gar nicht erst besteuert wird, weil wir eben so hohe Freibeträge haben. Also pro Kind, jedes Kind hat 400.000 Euro, die es von jedem Elternteil erstmal erben kann. Das heißt von den Eltern zusammen 800.000 Euro. Mhm. Und weil die Schenkungen und Erbschaften in einem und demselben Gesetz zusammengeregelt werden, muss man auch wissen, alle 10 Jahre wird das wieder auf Reset gedrückt. Und du kannst also von deinen Eltern zusammen jedes Jahrzehnt 800.000 Euro erhalten als Schenkung und zahlst darauf keinen Cent Steuern. Und das Häuschen ist noch oben drauf. Das ist seit 2009 explizit davon ausgenommen, wenn du darin wohnst. Und wenn es nicht eine Villa über 200 Quadratmeter ist. Hm. So, alles über diesen 200 Quadratmeter würde dann auch wieder veranlagt werden zur Steuer. Jetzt ist es so, deswegen ist es halt auch eine Dumm- oder Bagatellsteuer. Es zahlen ja sowieso also sehr, sehr wenige Menschen überhaupt diese Steuer. Weil wer kommt schon über diese Freibeträge plus halt auch noch Haus? Und dann ist es aber auch noch so, wenn du besonders viel erbst, dann erbst du ja in aller Regel Betriebsvermögen. Ne? Je reicher du bist, desto größer ist der Anteil von Betriebsvermögen bei dir in deinem eigenen Portfolio. Also nicht mehr nur, was habe ich auf der hohen Kante auf der Bank liegen und was habe ich für ein Häuschen oder vielleicht noch für eine zweite Wohnung, sondern was besitze ich für Betriebsvermögen. Und in den letzten Reformen, weil es gab im Laufe der Geschichte der Erbschaftssteuer ziemlich viele Reformen und seit Ende der 90er Jahre gab es 3. Und in jeder dieser Reformen wurde beanstandet vom Bundesverfassungsgericht so, hey, warte mal, die Erbschaftssteuer ist ungerecht, Betriebsvermögen werden zu krass privilegiert. Dann wurde die Politik damit beauftragt, mach das mal korrekt jetzt hier, zieht das mal gerade, hat es aber jedes Mal nur verschlimmert. So, und zuletzt wurde sogar 2016 noch die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung reingekloppt, wunderbares deutsches Wort, und hat dazu geführt, dass die allerreichsten Erben am allerwenigsten Steuern zahlen, nämlich bis zu gar nichts, weil die sich dann schön bedürftig rechnen lassen dürfen. Mhm. Na, also der bekannteste Fall, hattest du ja auch mit Marlene, glaube ich, drüber gesprochen, mit Marlene Engelhorn,
genau,
ist der von Matthias Döpfner, der 1 Milliarde Euro von Friede Springer geschenkt bekommt. Und wie es aussieht, das ist ja nichts, was man einsehen darf in Daten, aber wie es aussieht, weil aber auch nämlich nichts in den Daten erschienen ist, hat einfach darauf keine Steuern zahlen müssen, weil er sagen konnte, sorry, liebes Finanzamt, ich bin bedürftig. Ja, also ein Multimillionär, Milliardär ist plötzlich bedürftig. So, und das ist extrem kritisch.
Der hat noch gestern schnell sein Geld reingesteckt in Aktien, ne? Und dann hat er halt kein Cash gehabt.
Genau.
So.
Ja, also schätzungsweise hat er ein Vermögen besessen von 470 Millionen Euro. Aber halt alles gebunden im Betriebsvermögen und in einem gewissen Anteil an Anteilen eben halt an Springer. Und deswegen musste er am Ende des Tages einfach nichts zahlen. Und das ist absurd.
Hast du da vielleicht noch ein anderes Beispiel für diesen Skandal, der Alltag ist?
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten oder auch einfach Tricks, um die Erbschaftssteuer zu umgehen. Eine andere sehr beliebte Möglichkeit ist einfach, gigantische Vermögen an die Kinder zu vererben, weil die sind ja auch bedürftig. Die haben ja auch nichts auf der hohen Kante liegen. Das heißt, du überträgst es dann einfach an dein Kind. Hm. Davon gab es zwischen 2009 und 2020 etwa 40 Fälle, wo dann an diese 40 Rich Kids ein Vermögen in Höhe von 33,3 Milliarden Euro übertragen wurde. Also das ist eine gigantische Summe. Jedes Kind hat mindestens 250 Millionen Euro bekommen. Und weil die aber eben halt nichts auf der hohen Kante hatten, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen oder diese Schenkungssteuer zu bezahlen, ja, ist halt ungefähr nur 1% an Steuern auch abgeflossen.
Ja, krass. Und ich glaube, es gibt ja auch die Zahlen, was das an Potenzial hätte, wenn man nur, ich weiß gar nicht, was dann da angesetzt wird als Steuerpolitik, wenn man aber ein bisschen mehr ranlangen würde oder in die Taschen greifen würde. 84 Milliarden ja, glaube ich, seit 2009 hätte der Staat holen können.
Ja, mittlerweile mehr.
Mittlerweile sogar wahrscheinlich mehr. Ich meine, 84 Milliarden in den Jahren ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, irgendwie 5,6 Milliarden pro Jahr. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall nicht nichts. Und ich fand es auch spannend, in deinem Buch zu lesen, das wusste ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich das nicht wusste, weil das nicht genug thematisiert wird vielleicht, dass das verfassungswidrig ist. Also das Bundesverfassungsgericht sagt, die Erbschaftssteuer, wie sie designt ist, ne, gerade mit Blick auf irgendwie diese großen Vermögen, ist verfassungswidrig.
Ja.
So, und wo die Prioritäten liegen, ist ja spannend zu sehen, wenn man sich jetzt die aktuelle Koalition anschaut, die bei Sanktionen gegen Erwerbslose so krass vorgehen möchte, dass sie ihnen bei Nicht-Mitwirken oder wie auch immer das heißt, ne, dann komplett das Geld streichen möchte.
Ja.
So, und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, so, das ist auch verfassungswidrig. So. Mhm. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Hoffentlich tun sie es nicht, ne? Aber da sieht man so ein bisschen, wo gerade die Prioritäten liegen. So. Und wir haben da irgendwie eine verfassungswidrige Erbschaftssteuer seit so vielen Jahren und es wird nichts gemacht.
Ich bin auch total erstaunt darüber, dass die PolitikerInnen sich nicht einfach schämen. Ja, also dass da wirklich auch sowas von offensichtlich gemacht wurde vom Bundesverfassungsgericht. Hört auf, die reichsten Erben des Landes am meisten zu subventionieren. Und die bleiben nicht nur nicht untätig, sondern die machen es sogar noch schlimmer. So, dass mittlerweile die Erbschaftssteuer einfach noch dazu beiträgt, dass die Vermögensschere immer weiter auseinandergeht. Was jetzt cool gewesen ist, ist dieses Mal halt tatsächlich 2014 beim letzten Urteilsspruch vom Bundesverfassungsgericht. Erstmals haben drei RichterInnen im Sondervotum gesagt, sie ist nicht nur verfassungswidrig, weil Betriebsvermögen zu krass privilegiert wird gegenüber allen anderen Vermögensformen. Na, also wie zum Beispiel Immobilien oder Geldvermögen, sondern die haben auch noch angeführt, Artikel 20 Grundgesetz, Sozialstaatsprinzip. Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, dass Vermögen sich nicht in den Händen weniger konzentriert im Verlauf der Generation. Hm. Das heißt, ganz konkret sagen auch die RichterInnen, Leute, die Erbschaftssteuer muss nicht nur Geld reinholen, sie muss auch dazu beitragen, dass die Schere zusammengeht. Aber das tut sie aktuell nicht. Und das die einzig gute Botschaft in diesem Sinne oder jetzt an dieser Stelle ist auch einfach nur die, dass wir aber auch gerade erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht vermutlich zum Ende des Jahres ein weiteres Mal, dann das vierte Mal seit Ende der 90er Jahre sagen wird, PolitikerInnen, bitte macht eure Arbeit. Und dieses Mal gibt es aber eben halt nicht nur die Lobby des großen Geldes, vor allem die Stiftung Familienunternehmen, die dann hart dafür sich einsetzen wird, bestimmt mal wieder, dass sich nichts daran ändert. Sondern es gibt auch ganz viele und ganz kräftige Leute, die sagen, so kann es nicht weitergehen.
Hm, voll. Und für alle, die sagen, an Betriebsvermögen ranzugehen, das gefährdet doch Arbeitsplätze und Unternehmen, da gäbe es auch Möglichkeiten, das zu designen. Über Stundungsregelungen, über gestreckte Zahlungen und so weiter. Das ist alles Scheinargumente.
In aller Klarheit, dieses Narrativ der gefährdeten Arbeitsplätze ist reinster Bullshit. Es gibt keine empirische Evidenz, dass es jemals so gewesen ist. Ich finde das total krass, dass die gesamte politische Debatte sich drehte um Arbeitsplätze, die angeblich gefährdet wären. Es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, auch eine vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium selber, die OECD, die das ganz klipp und klar sagt. Es können keine Fälle vorgewiesen werden und trotzdem spricht man die ganze Zeit darüber, als wären Arbeitsplätze gefährdet und als gäbe es nicht sowieso schon jetzt auch im Gesetz. Das ist noch nicht mal etwas, was man neu einführen müsste, sondern es ist schon so gesetzt. Also Leute müssten gar nicht die Erbschaftssteuer, wenn sie Betriebsvermögen erben, auf einen Schlag zahlen, sondern es gibt Stundungsmöglichkeiten, es gibt auch Konzepte, dass man sagt, der Staat geht als stiller Teilhaber rein, beschäftigt sich oder betätigt sich also nicht aktiv am Unternehmen, aber solange wie die Erbschaftssteuer bezahlt werden muss, wird es halt langsam abgestottert. So, also es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten. Keiner hat ein Interesse daran, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Aber es ist auch einfach wieder nur ein Mythos.
Hm. Lass mal drauf schauen, wie es anders gehen könnte, Martina. Du machst in deinem Buch auch einen Vorschlag für eine gerechte Erbschaftssteuer. Mhm. Vielleicht können wir das auch verknüpfen mit dem Blick zurück in die Geschichte. Denn die Erbschaftssteuer wurde ja im Jahr 1919 zu Beginn der Weimarer Republik eingeführt. Und du schaust da so über 100 Jahre hinweg auf die Auf und Ab, sage ich mal, die Konjunkturen, ne? Wie sich das verändert hat mit der Erbschaftssteuer. Dann auch in der Zeit des Nationalsozialismus, in der Nachkriegsgeschichte und dann auch mit Beginn der neoliberalen Ära, die dann so den Anfang gesetzt hat dafür, wie es dann auch heute, wie ungerecht es läuft. Also vielleicht diese zwei Fragen. Was lässt sich beim Blick zurück vielleicht Überraschendes lernen? Und Geschichte kann ja dröge sein, deswegen
halte ich mich kurz.
Ja, oder bring vielleicht mal zwei, drei überraschende Snippets, oder? Was sich da aus dem Blick zurück für die Gegenwart lernen lässt, ja. Mhm. Und verbinde das vielleicht dann auch mit, was zentral wäre bei der Gestaltung einer gerechten Erbschaftssteuer. So, weil da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Vorschläge, die unterschiedlichen Policy Models, aber es gibt bestimmt irgendwie so Kernelemente, ne, die einfach da sein müssen, damit man sagen kann, okay, das führt auch dazu, dass wir eine dynastische Erbengesellschaft aufbrechen, dass Unternehmen einfach, also oder Vermögen einfach per Geburtslotterie weitergegeben wird, ne?
Genau. Nochmal ganz kurz vielleicht, die Erbschaftssteuer gibt es nicht tatsächlich erst seit 1919, die wurde auch schon früher eingeführt.
Okay.
1906 das erste Mal für das gesamte Deutsche Reich und davor in einzelnen Staaten so. Aber 1919 wurde sie das erste Mal sehr stark und auch hochprogressiv eingeführt. Das war schon krass. Matthias Erzberger hieß der Typ, das war der Reichsminister der Finanzen, der erste der Weimarer Republik und somit der Demokratie. Und der hat eine Erbschaftssteuer eingeführt, die sage und schreibe maximal 90% betragen hat. Ja, also heute auf dem Papier steht da was von maximal 50%. So, aber de facto bei Betriebsvermögen ist es ja eigentlich null, wie wir gerade besprochen haben. Damals waren es 90% und zwar nicht erst bei, auch jetzt inflationsbereinigt und nach den damaligen Werten, nicht erst bei Millionenbeträgen über, aktuell sind es 26 Millionen, wo dann das maximal greift, sondern bei etwas über 100.000 Euro. So. Und es gab auch verschiedene Formen. Es gab nicht nur die Erbschaftssteuer, wie sie jetzt auch stattfindet, sondern es gab noch einen Zuschlag, wenn man selber schon vermögend war, und eine Nachlasssteuer. Also er hat damals, Matthias Erzberger, echt gesagt, ein guter Finanzminister ist der beste Sozialisierungsminister. So, ich habe das damals gelesen und mein Herz hat gelacht. Wie geil kann ein Mensch sein, der einfach sagt so, diese beiden Themenfelder müssen zusammen gedacht werden. Finanzen und Soziales. Danke. So geht's auch. Und damals war gerade Christian Lindner Finanzminister. Da kannst du dir ja vorstellen, was da so für eine Diskrepanz einfach für mich da war im Raum. Ja. Das fand ich schon ziemlich krass und ziemlich cool. Und dann hat sich das aber im Laufe der Jahre verändert. Mal wurde sie geschwächt, dann wurde sie wieder gestärkt, dann wurde sie geschwächt, dann wurde sie wieder gestärkt. Und ich habe mir halt angeguckt, welche Faktoren haben dazu beigetragen. Und wir sehen aber auch einfach, dass die Erbschaftssteuer tatsächlich über die letzten Jahrzehnte, seit Ende der 90er Jahre, seit Einzug des Neoliberalismus, einfach durchgehend geschwächt wurde. Und das ist für mich aber auch ein krasser Recherchefund gewesen. Diese Ausnahme von Betriebsvermögen, die ist jung. Mhm. So, wir haben eine Erbschaftssteuer seit über 100 Jahren einheitlich in Deutschland, aber eigentlich erst seit nicht mal 30 Jahren diese Ausnahme von Betriebsvermögen. Und vorher ist kein einziger Arbeitsplatz flöten gegangen. Und vorher hatten wir das Wirtschaftswunder. So will sagen, wir brauchen diese Ausnahme von Betriebsvermögen nicht. Was man auch dazu wissen muss, ist, dass Betriebsvermögen extrem ungleich verteilt ist. Die reichsten 1,5% in Deutschland, also alle Millionäre und alle Milliardäre des Landes, besitzen mehr als 86% allen Betriebsvermögens. Mhm. Und ich weiß, das ist jetzt so eine Zahlenspielerei, aber worauf es ankommt, ist einfach, dass wann immer wir Betriebsvermögen privilegieren, privilegieren wir automatisch die reichsten Menschen des Landes. Und du hast diese Erbschaftssteueruhr genannt, also das, was jetzt einfach am Laufen tickt. Es werden immer mehr Milliarden, die uns durch die Hände gehen, weil wir diese Ausnahme für Betriebsvermögen eingeführt haben. Mittlerweile sind es mehr als 85 Milliarden Euro. Jeden Tag werden es Millionen mehr. Und es hilft niemanden außer den allerreichsten.
Und vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen. Du hast jetzt schon genannt, eine progressive Erbschaftssteuer 1919 eingeführt. Genau. Und ich glaube, das ist auch, weil ich hatte ja schon drüber gesprochen, es gibt natürlich die unterschiedlichen Policy Models. Aber vielleicht sag noch mal kurz, wenn wir jetzt an die Erbschaftssteuer wieder rangehen würden, Gesetz, es findet sich der politische Wille dafür, ne, und die gesellschaftliche Mobilisierung. Was ist dann wirklich ein ganz zentrales Element, vielleicht auch zentrale Elemente, um, wie gesagt, diese dynastische Erbengesellschaft aufzubrechen?
Ich glaube, das allerzentralste Element einer Erbschaftssteuer und generell von jeglichen neuen Steuern oder beziehungsweise wieder eingesetzten Steuern oder Steuerreform ist einfach immer dieses progressive Element. Es muss progressiv gestaltet sein. Das heißt, je mehr man hat, desto mehr muss man auch zahlen. Das hat mit unserem Leistungsfähigkeitsprinzip zu tun. Wer mehr leisten kann, aber auch wer mehr Leistung vom Staat erhält, sollte auch gerechterweise mehr zahlen. Und da ist auch schon dieser Punkt, der mir besonders wichtig ist und mir am Herzen liegt, das ist diese dieser Gerechtigkeitsaspekt. Und das ist aber auch meine größte Sorge. Meine Sorge ist, Bundesverfassungsgericht sagt demnächst, Leute, ihr müsst wieder ran. Und die PolitikerInnen, was werden sie tun? Union ist eventuell für eine Flat Tax. Das heißt, es wäre einheitlich und das würde einfach bedeuten, dass diejenigen, die gerade gar keine bis wenig Erbschaftssteuer zahlen, plötzlich mehr zahlen müssten und die, die ganz, ganz viel zahlen würden, plötzlich nochmal besser gestellt. So, das heißt, es würde erstens im Effekt würde es regressiv wirken. Es würde aber auch ungerecht sein. Und es würde auch dazu beitragen, dass die Erbschaftssteuer noch unbeliebter würde. Und dann wäre das nach meinem Dafürhalten eventuell das Ende und oder beziehungsweise der Anfang vom Ende der Erbschaftssteuer. Das heißt, sie muss unbedingt progressiv sein. Und der zweite ganz, ganz wichtige Aspekt ist wirklich diese Ausnahmen für die Betriebsvermögen gehören einfach gestrichen. Nicht irgendwas daran herumwerkeln, einfach streichen. Ich habe mir das ja angeguckt, die Gesetzestexte seit 1919. Und was ich festgestellt habe, ist, dass die immer komplizierter wurden. Am Anfang habe ich es noch verstanden alles, auch wenn das noch so eine komische Schrift war damals. Aber irgendwann kamen da so viele Ausnahmen rein und so viele Dinge wurden noch reingekloppt, um eben halt diese ganzen Privilegien noch irgendwie reinzuhauen. Man könnte einfach sagen, diese Privilegien, die seit Ende der 90er Jahre reingetan wurden, die streichen wir einfach alle wieder und dann wäre schon sehr, sehr viel gewonnen. Oder man sagt, man besteuert Erbschaften sowie Einkommen. Ja, John Stuart Mill nannte das, nennt Erbschaften auch das unverdiente Einkommen. Mhm. Wenn wir Erbschaften so besteuern würden wie Einkommen, dann wäre das endlich mal wenigstens auf demselben Level. Nämlich halt auch progressiv und eben halt auch höher ansteigend, dann besonders hohe Erbschaften würden höher besteuert werden. Das heißt es ja schlussendlich. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, das gerechter zu gestalten.
Ja. Die Zeit ist schon fortgeschritten, deswegen würde ich jetzt gerne mal mit dir auf eine Idee schauen, für die du dich auch stark machst in deinem Buch und die auch so ein bisschen was wie eine Renaissance feiert gerade, nämlich die Idee eines Grunderbes. Ja? Mhm. Also, dass man nicht nur hohe Erbschaften und Vermögen progressiv besteuert, sondern dass man auch jungen Erwachsenen eine gewisse Summe als Startkapital mitgibt. Und zwar unabhängig von ihrer Herkunft eben nicht abhängig zu machen davon, in welche Familie ich hineingeboren bin, welches Erbe meine Eltern mir auf dem Weg mitgeben können, sondern der Staat gibt jungen Erwachsenen ab dem 18. Lebensjahr zum Beispiel dann eine gewisse Summe mit. Ne? Und das ist eine Idee, mit denen sich WissenschaftlerInnen wie du, wofür sie plädieren, ich glaube Thomas Piketty tut das auch, und auch Parteien hegen da Sympathien. Also bei der SPD gibt es da zum Beispiel Leute, den Jusos sowieso. In der Linkspartei ist das auch ein bisschen oder war ein bisschen Thema zuletzt. Und selbst in der Union gibt es Leute, die sich dafür aussprechen. Und es gibt natürlich ganz krasse Unterschiede. Die Höhe des Grunderbes variiert, also alles Mögliche irgendwie zwischen 20 und 120.000 Euro oder zwischen 10 und 120.000 Euro. Die Gegenfinanzierung ist natürlich ein wichtiges Thema.
Klar.
Die variiert dann auch krass. Und auch die Verwendung des Geldes. Ne? Also ist das irgendwie zweckgebunden, zum Beispiel an Ausbildung oder sowas? Oder ist das eine offene Verwendung? Ne? Mhm. Aber für den Anfang mal, Martina, was spricht denn aus deiner Sicht eben neben der progressiven Erbschaftssteuer dann auch für so einen Grunderbe? Genau, also wieso plädierst du dafür?
Es sind zwei Aspekte, die, wie ich finde, sehr, sehr stark dafür sprechen, dass man ein Grunderbe endlich mal erwägen sollte. Und wie du schon gesagt hast, so die Idee stammt tatsächlich aus der Revolutionszeit, aus der französischen Revolutionszeit von Thomas Paine Ende des 18. Jahrhunderts, wurde wieder aufgegriffen von den klügsten progressiven Köpfen und nach meinem Dafürhalten wurde es noch nicht ausreichend besprochen. Und da gibt es zwei Aspekte. Einmal die Ungleichheit selbst und das andere ist die Gerechtigkeitsfrage. Und wenn man sich jetzt Vermögensungleichheit anguckt, dann sind wir einfach mittlerweile an einem Punkt, dass die so gigantisch geworden ist, dass es einfach bei der Konzentration, die wir haben, nicht reichen würde, nur oben was wegzubesteuern, sondern man müsste es auch schaffen, bei dem Vermögensaufbau unten zu helfen. Und warum sage ich das beim Vermögensaufbau unten? Egal, was wir für Instrumente in die Hand genommen haben in den letzten 100 Jahren Demokratie, seien es progressive Steuersysteme, sei es sogar eine Vermögensabgabe, wir hatten eine Bildungsoffensive, wir hatten starke Gewerkschaften, alles das hat nicht geholfen, dass, ob jetzt in Europa oder in den USA oder sonst wo, die ärmere Hälfte der Bevölkerung auch mal endlich überhaupt nennenswerte Vermögen hatte. Das heißt, die Ungleichheit ist zwar reduziert worden, die ist runtergegangen, aber nur in der reicheren Hälfte. Was ist mit den Menschen unten, mit den ärmeren 50%? Und das hat mich so krass gejuckt. Und das ist auch das, was mich besorgt. Und dann aber auch zu sehen, so, dass wirklich renommierte Ökonominnen auch in Deutschland und Leute, die wirklich nicht links zu verordnen sind, einfach nur Mathematik angewendet haben, Simulationen angestellt haben, guckt haben, okay, wenn wir die Ungleichheit reduzieren wollen, was hilft? Und die haben durch die Bank weg herausgearbeitet, es ist ein Grunderbe. Wir müssen einfach von unten auch aufbauen. Und der Mindestsatz, damit da wirklich auch die Vermögensungleichheit merklich runtergeht, der liegt bei 20.000 Euro. Und dann gibt es aber auch Vorschläge, die halt höher greifen. Und Thomas Piketty ist, glaube ich, so der prominenteste Fall. Auch er hat das wiederum ganz bestimmt gelesen bei seinem Lehrer, bei Anthony Atkinson in Ungleichheit, was wir dagegen tun können. Ist das eine von 15 Maßnahmen, dieses Grunderbe? Auch das, ne, ein super wichtiger Aspekt. Ich würde niemals sagen, das Grunderbe kann alle unsere Probleme lösen, aber es wäre ein wichtiger Baustein. Und Thomas Piketty spricht dann aber nicht von 20.000 Euro, sondern er macht was anderes. Er nimmt jetzt auch nicht einfach diesen Betrag, er sagt nämlich, es sind 120.000 Euro für Frankreich, aber er denkt sich den nicht aus, sondern setzt da das 60% des Durchschnittsvermögens an. Das heißt, es ist auch eine Zahl, die variieren würde, je nachdem, wie ungleich das Vermögen verteilt ist und wie groß es in der Bevölkerung ist. Und auf Deutschland bezogen wären das satte 190.000 Euro. Und dann ist natürlich, wie du sagst, eine Frage, die immer gleich mitschwingt, wie soll man das Ganze finanzieren?
Voll, weil für Deutschland, also ich glaube, das sind ja so im Jahr dann in Deutschland 1 Million Anspruchsberechtigte.
Bisschen weniger, glaube ich.
Aber es sind ja exorbitante Dimensionen, die da zustande kommen, selbst wenn man, glaube ich, nur 20.000 Euro nimmt.
Ja, nein.
Landest du im zweistelligen Milliardenbereich am Ende. So, ja.
Ich würde sogar beim dreistelligen Milliardenbereich landen. Aber ich würde das auch immer unbedingt ins Verhältnis setzen zueinander. Also wenn wir uns angucken, dass ja jedes Jahr 400 Milliarden Euro vererbt werden, für ein Grunderbe in Höhe von 190.000 Euro, habe ich ausgerechnet, das bräuchtest du ungefähr 142 Milliarden Euro. Mhm. Das heißt, wir sind ungefähr bei etwas über einem Drittel von dem, was ja sowieso vererbt wird. Und die Frage ist aber auch, wie willst du das Ganze finanzieren? Bestimmt nicht Schulden über Kredite oder sonst irgendwas, sondern durch Steuergerechtigkeit. Das ist das, was Piketty auch vorrechnet. Das ist extrem wichtig zu wissen, wenn man sich jetzt anguckt und wenn man das durchziehen würde, weil ich glaube wirklich nicht daran, dass wir irgendwas am System ändern können, indem wir nur an einer Stellschraube drehen, wo wir sagen, hey, die Erbschaftssteuer reformieren wir, das Grunderbe führen wir ein. Nein, wir brauchen Paradigmenwechsel, Systemwechsel. Das heißt, wir brauchen insgesamt Steuergerechtigkeit. Und wenn man das alles so durchdeklinieren würde wie Piketty, dann hätten wir Mehreinnahmen durch Steuergerechtigkeit von über 200 Milliarden Euro jährlich. Das heißt, das Grunderbe wäre finanziert, locker, und aber auch noch viele andere Dinge könnten bezahlt werden, wie zum Beispiel eine armutsfeste Kindergrundsicherung oder eine bessere Mütterrente oder eben halt auch öffentliche Daseinsfürsorge, öffentlicher Nahverkehr und so weiter und so fort. Also Ich will sagen, so Grunderbe, das ist mir ganz, ganz besonders wichtig zu verstehen, ist für mich nicht ein Entweder-Oder, sondern ich will auch sehen, dass da ein Und zwischengesetzt wird. Aber wenn man sich jetzt anguckt, wie wollen wir die Ungleichheit merklich runterbringen, und zwar auch deswegen, weil Vermögen einfach Macht bedeutet. Also es ist wichtig, dass man auch den Menschen der ärmeren Hälfte Vermögen gibt, damit die auch nicht mehr unmächtig sind und auch in der Politik was bewegen können und auch wahrgenommen werden. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, der mir sehr am Herzen liegt, ist einfach aber auch die Gerechtigkeitsfrage. Und das hängt eben genau damit zusammen. So, wie kann es sein, dass die ärmere Hälfte nichts bekommen hat? Hm. Vermögen haben immer eine Geschichte. Die ganz großen Vermögen in Deutschland haben häufig eine braune Geschichte oder eine Kolonialgeschichte. Oder es sind halt Menschen, die Betriebsvermögen vor allem haben. Das heißt, Menschen haben das mit aufgebaut. Und da wird's für mich jetzt nämlich kritisch, weil ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, und ich finde das elementar, dass wir anfangen, über Vermögen neu zu sprechen. Dass Vermögen nicht eine individuelle Leistung ist, sondern eine Leistung der Gesellschaften. Ja, es ist nicht zufällig so, dass die reichsten Menschen in den stärksten Wohlfahrtsstaaten mit der besten Infrastruktur und so weiter sitzen. Und dass man sagt, so warte mal, wenn wir das Vermögen also als Gesellschaft zusammen aufbauen, dann sollte es auch nicht nur an die Kinder der Allerreichsten gehen, die halt dann ultra privilegiert sind und überreich sind qua Geburt, sondern dann ist die Frage, wollen wir jetzt also, zum Beispiel könnte man ja auch darüber nachdenken, wir schaffen Erbschaften einfach generell ab. Diese Ideen gab es auch in den 50er Jahren, zum Beispiel von den Ordoliberalen. Oder wir stellen halt einfach alle besser. So, und da würde ich auch sagen, ist noch so ein bisschen auch bei mir so der pragmatische Ansatz, dass ich weiß, dass in Deutschland der Familiensinn extrem stark ausgeprägt ist. Und dass zum Beispiel der Soziologe Jens Beckert halt auch herausgearbeitet hat, mehr noch als in anderen Ländern ist es uns in Deutschland in der Gesellschaft wichtig, dass wir auch unseren Kindern etwas vermachen dürfen. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass du da irgendwie Leute für gewinnen könntest für die Idee. Es hat zumindest noch nicht funktioniert in der Vergangenheit zu sagen, wir schaffen Erbschaften komplett ab. So. Und warum nicht einfach alle besser stellen? Also es ist quasi so eine Synthese aus einerseits irgendwo auch den Willen zu akzeptieren, zu respektieren von den Erblassern, aber auch nur bis zu einem gewissen Grade. Das ist quasi das, was so John Locke groß gemacht hat. Und andererseits mit John Stuart mehr gesprochen, es ist doch aber unverdientes Einkommen. Wenn es aber so unverdient ist, dann machen wir das doch aber wenigstens in der Frage gerecht und teilen es in der Gesellschaft auf, wenn ja auch die Gesellschaft das Vermögen zusammen aufgebaut hat.
Ja, ich stimme dir da auf jeden Fall in vielem, vielem zu. Und natürlich zuallererst mal bei dem Stichwort Steuergerechtigkeit. Also die großen Vermögen müssen einfach radikal progressiv besteuert werden, so. Aber was das bedingungslose Grunderbe oder dann am Ende auch die Idee eines Grundeinkommens ist ja so ein bisschen parallel, kann man sagen, dazu. Was das angeht, da bin ich ein bisschen skeptisch und plädiere eher für eine bedingungslose Daseinsvorsorge. Also wir brauchen die Milliarden am Ende für Klimaschutz, wir brauchen die für Infrastruktur, wir brauchen die für öffentlich geförderten oder durch eine neue Wohngemeinnützigkeit hergestellten Wohnraum, kostenlose Öffis, gute Arbeit in Care-Bereichen, die unterfinanziert sind und so, Demokratieförderung auch am Ende. Und du bezeichnest an einer Stelle, du hast jetzt selbst gesagt, das ist keine Wunderwaffe, das Grunderbe, aber an einer Stelle im Buch sagst du so, das hätte eine Chance irgendwie, die Wunderwaffe gegen den Neoliberalismus zu sein. Ja. Und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr skeptisch, nämlich es stellt halt als Maßnahme am Ende das Individuum nicht in die Gesellschaft in den Fokus. So. Und ich habe die Befürchtung, dass da am Ende dann der Neoliberalismus durch die Hintertür reinkommen könnte. Und das erklärt vielleicht auch, warum dann so Leute in der Union auch mit so einer Idee liebäugeln. Denn wenn ich 18-Jährigen ein Grunderbe gebe, dann kann ich nämlich damit rechtfertigen, so, okay, ich kürze dann bei BAföG, ich kürze bei Hilfe bei Jobsuche oder eben bei Existenzminimum und so weiter. Ne? Also es könnte einfach Angriffen auf den Sozialstaat Tür und Tor öffnen und am Ende würde es auch Armut legitimieren oder Ungleichheit wieder legitimieren. Denn wenn die Leute mit ihrem Grunderbe dann, sagen wir mal, die Verwendung ist offen und dann ballern die das beispielsweise auf die Aktienmärkte, junge, risikoaffine Männer, ja, in irgendwelche Tech-Aktien oder sowas und die crashen dann so, dann würde am Ende gesagt werden, ja, das habt ihr ja so entschieden, so, selbst schuld, ja. Hm. Und ich muss wirklich so drüber nachdenken, gerade über dieses Aktienmarkt-Ding, so, es wird uns ja jetzt allen auch erzählt, ne, oder schon seit Jahren, wir müssen irgendwie auf die Aktienmärkte Altersvorsorge zu machen. Und so ein Grunderbe wäre möglicherweise das größte Subventionsprogramm für einen Kleinanleger-Scam, den wir in der Geschichte je gesehen haben.
Oh Gott.
Also stell dir das vor, du hast heute schon die Finanzgurus, ja, die unterwegs sind und den jungen Männern auf YouTube erzählen, wie sie reich werden und so weiter oder in anderen Social-Media-Kanälen und so weiter.
Yeah.
Das würde dort höchstwahrscheinlich passieren. Und nicht, weil die blöd sind, ja, sondern weil die Regeln des Games halt gegen sie sind. So, ne?
Ja.
Also das ist der eine Aspekt, ne? Also, dass ich befürchte, dass halt so ein Grunderbe am Ende einen Angriff auf den Sozialstaat Tür und Tor öffnen würde und auch Ungleichheit am Ende wieder legitimieren würde. Und der andere Aspekt ist so ein bisschen, ich sehe das strategisch als schwierig an. Also, wie erklärst du jetzt der 40-jährigen Supermarktkassiererin bei Lidl, ja, die unter Dieter Schwarz irgendwie oder für Dieter Schwarz Vermögen anhäuft, ja?
Mhm.
Wie erklärst du der, dass irgendwie der 18-Jährige aus einer privilegierten Familie oder so ein Grunderbe hält und wenn die Verwendung offen ist, wie erklärst du der, dass da junge Leute dann sowas bekommen und dann erstmal eine Auszeit machen? Und ich will jetzt gar nicht Leistungsfetischismus und schaffe irgendwie das Wort reden. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht. So, du gewinnst, glaube ich, dafür keine Mehrheiten. So. Und es stellt sich auch noch die Frage der Abbruchkarte. Also ab wann kriegen die Leute das oder muss ich das irgendwie 10 Jahre rückblickend irgendwie auch einführen? Weil der 19-Jährige oder 20-Jährige, wie erklärst du dem, dass sein jüngerer Bruder dann Kohle bekommt und er nicht? So, ne?
Ja.
Also auch so eine schwierige Frage.
Absolut.
Genau, aber das sind so die zwei Hauptaspekte, wo ich sage irgendwie, I don't see it und halte ich nicht für eine sinnvolle Forderung.
Ich verstehe diese Aspekte oder auch diese Kritikpunkte und ich habe auch selber sehr lange mit mir gerungen und darüber nachgedacht und bin trotzdem für mich aber zum Schluss gekommen, dass ich das generell für eine sehr gute Idee halte. Also zum einen wirklich, weil es das Instrumentarium wäre. Ich bin nun mal Ungleichheitsforscherin, ich will diese Schere zusammenbringen, auch weil ich verstehe, was das mit unserer Gesellschaft macht und es wirklich demokratiegefährdend ist. Und ich will diese Demokratie aber haben und das geht nur, wenn die Schere weiter zusammengeht. Und ich würde aber auch diesen Punkt, den du angeführt hast mit dem bedingungslosen Einkommen, etwas zurückweisen und das, den Vergleich zu ziehen, der natürlich naheliegend ist. Aber Vermögen im Gegensatz zu Einkommen ist auch einfach wirklich Macht. Und deswegen bin ich auch bei den Vermögen und nicht bei den Einkommen. Was auch Piketty dann zum Beispiel ganz stark macht, so dass wir einfach auch diese Vermögen, solange wir in einem System leben, wo es in irgendeiner Form auch Privateigentum gibt, und ich bin nicht dafür, dass es nur dabei dieser Form bleibt. Beziehungsweise es gibt auch zwei andere, aber dass es auf jeden Fall auch auf gesellschaftlicher Ebene noch das geben sollte. Aber solange es bleibt, müssen wir es hinbekommen, dass das, was bereits besteht, auch einfach besser rückverteilt wird ins System rein. Und deswegen ist mir das halt einfach so ein extrem wichtiges Anliegen. Mhm. Ein ganz, ganz wichtiger, bedeutender Punkt ist auch der, wir sprechen über Vermögen in keiner Form in Schulsystemen. Also Vermögen ist nach wie vor eine rein private Angelegenheit und ich habe einige Bekannte und einige Freunde, die sehr reich geboren sind, die haben diese Vermögen auch bekommen, die werden dann mit 13 herangeführt und dann heißt es so, in 5 Jahren oder einer aus den USA, wenn du volljährig bist mit 21, dann kannst du darüber verfügen und die fangen dann an, schon früh sich damit auseinanderzusetzen, können über die Aktien selber verfügen und bekommen das dann irgendwann ausgezahlt. Aber wenn du das jetzt irgendwie einfach nur Leuten, die niemals gelernt haben, mit Geld umzugehen, wenn du armutsbetroffen bist, dann lernst du ja nicht zu investieren oder kluge Gedanken dazu anzustellen, so, sondern dann sparst du oder konsumierst direkt. Also dann ist da halt einfach gar nicht diese Möglichkeit, so wie geht man eigentlich mit Geld um. Wir lernen in der Schule in mehreren Sprachen, Fremdsprachen, Gedichtsanalysen, aber nicht, wie gehen wir eigentlich nachhaltig um? Weil auch die Frage des Konsums, wir sehen das ja auch jetzt gerade, dass wir ja auch generell als Gesellschaft viel zu krass konsumieren. Und dass wir darüber aber auch einfach überhaupt nicht sprechen. Und auch das würde ich gerne einführen. Und auch, dass man das gestaffelt einführt. Also, dass man nicht sagt, man schüttet das alles von einem auf den anderen Jahrgang aus. Dann würdest du nämlich echt eine ganz, ganz krasse Lücke auch einfach reißen zwischen zwei Jahrgängen. Sondern wir machen, zum Beispiel sagen wir jetzt, wir führen es ein und staffeln es. Und über 10 Jahre hinweg werden die Tranchen immer größer. Lässt uns aber auch Zeit in der Gesellschaft, gemeinsam darüber zu sprechen, was es eigentlich auch brauchen. Was es, wie auch dann junge Menschen überhaupt damit umgehen können. Und dieser Aspekt auch, ich meine, das ist, warum ich nicht glaube, und das ist auch für mich so ein wirklich elementar gewesen, habe ich die Sorge, dass das dann eigentlich nur dazu beiträgt, dass da der Neoliberalismus durch die Hintertür wieder reinkommt oder der Kapitalismus einfach noch länger bestehen bleiben kann. Hm. Das glaube ich nicht, weil wir nämlich genau eines aufbrechen, was elementar ist im Kapitalismus, nämlich die Heiligkeit des Privateigentums. Wenn wir also überhaupt erstmal es schaffen, über Vermögen als eine gesellschaftliche Leistung zu sprechen und das dann auch wirklich rückverteilen und verstehen, dass es immer wieder in diesen Kreislauf, in das System halt wieder zurückgehen muss, dann brechen wir eigentlich direkt mit einer der Logiken. Deswegen glaube und sehe ich das nicht so sehr. Und genauso ist es aber auch, dass ich ja vielleicht auch ein besseres Menschenbild habe, also nicht unbedingt davon ausgehe, dass halt diese Neiddebatten, die auch in den Steuerdebatten in Deutschland ganz, ganz groß gemacht wurden, Mitte der 80er Jahre von der Union, weil sie damals sich dadurch immunisieren wollten gegen Gerechtigkeitsfragen, wenn wir es halt auch schaffen, über Ungleichheit als strukturelles Phänomen zu sprechen, auch die Lidl-Verkäuferin dann am Ende sagt so, okay, ich hatte vielleicht nicht das Glück, aber glaube ich jetzt wirklich, dass alle Menschen halt nur missgünstig gegenüber folgenden Generationen irgendwie halt sein wird, die das Glück erfahren dürften. Auch wenn dann vor allem ja auch man sich denkt so, ja, aber dann meine Kinder oder meine Nichten oder meine Enkel, die dürfen es dann eines Tages haben. Hm. Von daher, und wie gesagt, es ist ja auch keine Sache von entweder oder. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass ich niemals mitgehen würde, wenn man davor gestellt würde. Und diese Gefahr besteht aber in allen sozialen Sachen. Sobald du halt irgendwie ein tolles Instrument hast, dass du sagen darfst, ja, aber jetzt braucht es XY nicht. Ne? Einkommen sind hoch genug, deswegen brauchst du keinen öffentlichen Nahverkehr. Alle können jetzt selber Autos sich holen. Sondern nein, diese Grundbedürfnisse, ich glaube, du hattest ja auch im Podcast, ich bin ja so ein riesengroßer Fan von Eva von Redeker, wo dann ja auch von öffentlichem Luxus gesprochen wird. Das ist auch eine Vision, die ich teile und die ich geil finden würde. Definitiv. Solange wir aber halt ein System haben, in dem wir auch Privateigentum haben und dieses Vermögen extrem ungleich verteilt ist, würde ich schon sagen, dass wir versuchen müssen, die Dinge auch zusammenzudenken und auch über diese Rückverteilung auch nachzudenken. Und eben halt auch, wenn man strukturell auf Ungleichheit schaut, so, wer wurde bislang immer davon ausgeschlossen, dann sind das Menschen mit Fluchterfahrung und Migrationserfahrung, dann sind es Alleinerziehende und deren Kinder. Wir sind eins der reichsten Länder der Welt, aber trotzdem mehr als jedes fünfte Kind in Armut. Und diesen Kindern, diesen jungen Erwachsenen dann auch überhaupt diese Chancen zu eröffnen, zu ermöglichen, zu sagen so, hey, du kannst darüber nachdenken, dir eines Tages eine Immobilie zu holen. Du kannst darüber nachdenken, in eine andere Stadt gehen zum Studieren. Du kannst darüber nachdenken, was Eigenes aufzubauen und so. Ich verstehe, dass das alles halt auch immer mehr in den Hintergrund geraten würde, wenn man sowieso das Ganze bieten würde. Also das bieten würde im Sinne von bezahlbare Mieten und eine geile Infrastruktur und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch nicht, dass man die Dinge gegeneinander ausspielen muss. Ich würde mir wünschen, dass wir da ein Und dazwischen packen.
Ja, nee, gute Punkte. Ich muss da auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Das ist für mich ja auch ein Prozess. Natürlich setzt ein Grunderbe auch überhaupt mal die ganze Steuergerechtigkeitsthematik auf die Agenda.
Ich glaube, das ist auch generell etwas, was man sich unbedingt auf dem Schirm holen sollte, dass wenn wir Steuergerechtigkeit etablieren würden, nach Berechnung von Piketty hätten wir halt auf einen Schlag mehr als 200 Milliarden Euro. Und das nicht über irgendwelche komischen Sondervermögen und einzelne Töpfe für ganz tolle Panzer und so, sondern wir hätten halt wirklich Jahr für Jahr diese gigantischen Summen mehr, die wir auch brauchen und auch um dann eben zu investieren in eine Infrastruktur, in eine sozial-ökologische Transformation. Und darüber hinaus aber auch noch Geld für ganz andere tolle Ideen.
Genau, ich möchte nur den Punkt stark machen. Ich glaube, wir müssen alles auch als Gesellschaften vor dem Hintergrund der Klimakrise tun, um uns von Marktlogiken und so weiter unabhängiger zu machen. Ja. Ein grünes Schrumpfen kann nur durch eine gute Daseinsvorsorge umgesetzt werden und unsere Gesellschaft eben gesamtgesellschaftlich solidarischer zu machen. Und da sehe ich halt schon die Gefahr beim Grunderbe, dass wir irgendwie in diesem Leistungsgesellschaftsdenken drinbleiben. So, ne? Also der Staat muss ja auch Wachstum fördern, damit er die Steuereinnahmen reinbekommt, dann um das wieder als Grunderbe rückzuverteilen. So. Also die Verbindung gibt es ja auch noch. Ne?
Ja, aber wenn du darüber nachdenkst, dann müsstest du ja quasi diese ganze Debatte erst einmal, könntest du nur anstoßen, wenn du genau davon abrückst, von dieser Idee der Leistung, ne? Also dass jeder seines Glückes Schmied ist, sondern es würde erst anfangen und ansetzen und Früchte tragen können, wenn man definiert erstmal, Vermögen ist keine individuelle Leistung, sondern es sind sehr, sehr viele strukturelle Faktoren. Es kommen auch individuelle rein, aber vor allem sind es diese Infrastrukturen, das ist der Wohlfahrtsstaat, den wir alle haben. Wir haben hier eine Gratisbildung, die wir genießen. Wir haben Straßen, die funktionieren, mehr oder weniger im globalen Vergleich auf jeden Fall schon immer noch. Auch wenn es gerade nicht besser wird, sagen wir es mal so. Ein Gesundheitswesen, das wir halt auch hier den Leuten gratis zur Verfügung stellen, anders als es in Ländern ist, wo weniger Steuern gezahlt werden, wo alles privatisiert ist, so. Und du kannst das ist für mich das Allerwichtigste, Vermögen eben nicht mehr individualisiert zu betrachten als individuelle Leistung und auch diese jeder seines Glückes Schmied, das als allererstes mal abzuschütteln.
Ja. Nee, danke dir, Martina. Die Zeit ist fortgeschritten. Kurz möchte ich dir die Möglichkeit geben, einen Ausblick zu wagen oder vielleicht nochmal einen Punkt, der dir wichtig ist, ja, unseren Zuhörenden zu vermitteln.
Ja.
Ich frage mal so, was wünschst du dir für die Debatte über Vermögensungleichheit, Erbengesellschaft und auch Steuergerechtigkeit? Und was braucht es vielleicht, um die Widerstände, ja, die da dem Ganzen im Weg stehen, auch ja, zu überwinden?
Ich glaube, was es braucht, ist noch viel, viel mehr Druck aus der Zivilgesellschaft und auch aus Akademia, weil wir das einfach an die Bretter der Gesellschaft auch tragen müssen. Ich glaube, da ist noch nicht so ganz das Bewusstsein da, die Zahlen sind noch nicht so ganz bekannt. Und Wissen ist zum Wissen da, das muss geteilt werden, das muss bei den Leuten ankommen, ganz einfach. Jetzt mit Blick irgendwie auf unsere nächsten 4 Jahre, ich sehe keinen Turn vom Neoliberalismus weg. Aber was ich sehe, ist, dass auf internationaler Ebene ein immer größerer Druck entsteht, dass wir über Dinge reden, über die wir uns vor 5 Jahren nicht getraut hätten, sowas wie die Milliardärsteuer. Und das ist geil und das gibt mir auch Hoffnung. Und auch meine aktivistischen Tätigkeiten geben mir Hoffnung, weil ich sehe, dass wir immer mehr einen Schulterschluss suchen, gerade auch zwischen AkteurInnen, die sowohl im sozialen als auch im Klimabereich tätig sind und verstehen einfach, dass es beides eben halt die Symptome eines Systems sind, das wir überwinden müssen. Und das ist geil zu sehen, dass das immer weiter wächst und immer mehr Leute auch dafür sich einsetzen.
Martina, ich danke dir, dass du mich hier besucht hast. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, das geht den Leuten da auch so draußen. Danke dir.
Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Gast war die Autorin und Ungleichheitsforscherin Martina Lenatas. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch Unverdiente Ungleichheit interessiert, dann schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet gerne Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.